Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Dinge, die es nicht gibt. Friedrich Merz mit wohlüberlegten, nicht misogynen oder nicht ausländerfeindlichen Aussagen. Entspannte Abreise mit der Rheinbahn. Leckere Kürbisse. Fortuna mit einer 90 Minuten konzentrierten Leistung. Guter Journalismus aus dem Hause Axel Springer. Und schlechte Fortuna-Choreos.
Tja, und dazu fühlt es sich auch noch so an, als würden wir auf Jahre unser Pech im Voraus verbrauchen. Also goldige Zeiten brechen an.
Also irgendwann.
Möglichst bald wäre schön, aber schauen wir erstmal auf das Ausscheiden gegen SC Freiburg im ersten Pokalheimspiel seit 6 Jahren.
Genau, und essen Hotdogs.
What?
Und blicken dann auf den Gegner aus Kaiserslautern mit einem kurzen Beitrag von Stefan, dem Kollegen vom Sebastian aus dem Nur der FCK-Podcast beim SWR.
Also, rein in den Bums.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon, Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten, und mit mir bei dieser 97. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Der Andi, ich grüße euch mit einer etwas angeschlagenen Stimme. Ich gebe es zu, ich bin krank, ich war nicht im Stadion, also... Ja, schade. Auf der einen Seite, dass ich das Heimspiel, das erste nach einigen Jahren, nicht besuchen konnte.
Und das beste Fortuna-Spiel in dieser Saison?
Ja, allerdings. Aber ich habe mir zwischendrin auch gedacht, naja, also in der ersten Runde war ich nicht im Stadion. Hm. Da hat alles gut geklappt. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für die zweite Runde auch. Aber ich sehe, an mir lag's nicht. Ich kann also ruhigen Gewissens am Sonntag wieder gegen den 1. FC Kaiserslautern vor Ort sein.
Das stimmt, und wir können so viel schon mal verraten, im Achtelfinale wirst du auch nicht im Stadion sein.
Ich weiß noch nicht, welche Auslosung das mit sich bringt oder ob ich vielleicht als Hopper mal dahin fahre.
Wetten? Ich wette, du bist beim Achtelfinale nicht im Stadion.
Bei keinem der Achtelfinale? Mhm. Ja, mal sehen. Wir müssen jetzt überlegen, worüber wir wetten, um dann für mich die Motivation hochzuhalten.
Wer von uns die 100. Folge moderieren darf? Weil wir können es uns vom Budget her nur erlauben, dass einer kommt. Das haben wir ja vorher angekündigt. Das ist Gebrabbelrot oder Gebrabbelweiß, aber nicht Gebrabbelrotweiß. Nein, das ist Quatsch. Wir sind natürlich alle da und wir nerven euch jetzt so lange, bis sich auch jeder einzelne Hörer, Hörerin und alle außerhalb und dazwischen sich angemeldet hat. Darum, wenn ihr das noch nicht getan habt, am 13. November gibt es in der Rettemateng in der Altstadt unsere 100. Folge live mit uns, mit Fortuna Stargast, mit Podcast-Freunden, mit Podcast-Debütanten, mit
Musik.
Fortuna Umfeld Stargast, mit Quiz, mit Musik, mit unfassbaren Preisen. Und da wollt ihr doch alle dabei sein. Und darum meldet euch flugs an in der Rettemateng. Die E-Mail-Adresse dafür findet ihr unten in den Shownotes, wie es immer so schön heißt. Denn wir müssen ein bisschen planen. Es haben in der Tat schon einige Leute zugesagt und es wird nicht leer werden. Aber damit wir den Platz besser aufteilen können, bitte einmal verbindlich anmelden. Und das wird großartig.
Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf.
Oh ja, ist zwar auch ein, wie der Volksmund sagt, ein Arsch voll Arbeit. Aber ja, mein Gott, wofür tut man es nicht?
Ich weiß noch gar nicht, wie ich tatsächlich diese mehreren großen Kisten voll mit Gewinnen, die wir jetzt bei mir im Keller aktuell stehen haben.
We are not kidding.
Ohne Quatsch. Ich weiß noch nicht, wie ich die überhaupt alle dahin bekommen soll. Ne? Wahrscheinlich werde ich mir ein Rollwägelchen mitnehmen, damit ich das durch die Altstadt rollen kann, das ganze Zeug. Das ist wirklich, es führt jetzt schon zu logistischen Problemen, alleine von der reinen Menge her. Und da sind teilweise Preise noch gar nicht mit reingerechnet, weil sie halt keine echte Menge, kein Volumen haben in ihrer Einzigartigkeit.
Und sie sind so teilweise auch nicht im Handel erhältlich. Und damit meinen wir nicht nur unsere Tassen, die es möglicherweise auch zu gewinnen geben wird. Und das ist sicherlich einer der unspektakulärsten aller Gewinne.
Ja.
Und trotzdem schön.
Ja. Naja. Ich habe eben schon erzählt, dass meine Stimme etwas angeschlagen ist, weswegen ich hier auch Full Disclosure sagen kann, ich trinke vor allem Salbeitee heute, obwohl ich den super ekelhaft finde, aber er soll wohl gut sein für die Stimme. Ja, ich mag den gar nicht. Ich mag keine Salbeibonbons. Aber Thorsten, du als Genussmensch, den ich kenne seit vielen, vielen Jahren, was hast du dir denn heute Schönes vorbereitet oder welche Auswahl hast du mir vorbereitet, um sie dir auszuwählen?
Ja, also ich habe zum einen, das war schon bei den letzten Malen jetzt so, habe ich einen Drink, der auf einem bekannten Schokoriegel basiert. Dann habe ich noch zwei weitere Getränke, die jeweils aus einer eigentlich nicht flüssigen Süßigkeit, also auf der wiederum basieren. Der eine auf einem Lutscher und der andere auf einem Kaudragé. Lutscher, Kaudragé oder Schokoriegel?
Ich habe beim Schokoriegel und beim Lutscher eine Idee, was es sein könnte, aber beim Kaudragé eben nicht und deswegen möchte ich gerne das Kaudragé-Getränk das Kaudragé. Heute haben.
Ist das eigentlich ein offizielles Wort? Kaudragé? Ich hab's
naja, auf jeden Fall also, jetzt. Also das wäre...
Was wäre denn für dich ein Kaudragé? Also, sag mal, eine Marke. Vielleicht ist sie ja dabei. Was denn?
Also diese Hitchis-Stangen. Diese kleinen, nicht diese Drachenzungen. Das
ist ja kein Dragé. Ein Dragé ist ja, was man da...
Ja, oder dann
sowas
Skittles.
Wie M&M.
Skittles wären dann Dragés wahrscheinlich.
Wir gehen in die richtige Richtung.
Ja. Also aber sowas... Naja, nee, okay. Sondern? Mentos, the Freshmaker.
Natürlich.
Ernsthaft, Mentos-Getränk, das
hier
ist ja abgefahren.
Der Mentos-Drink in der Geschmacksrichtung Fruity Mix und er stammt aus den Niederlanden. Da habe ich ihn mitgebracht aus meinem Länderspielpausenurlaub. Vorletzte Länderspielpause mittlerweile. Jetzt gucke ich gerade, ob hier auch es in Deutsch drauf steht. Ja, steht es. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
Suika.
Und das prüfen wir auch gleich. Ja, 4,9 Gramm Zucker. Ja, also Mentos Drink. Non-Sparkling Drink. Ah, keine Kohlensäure. Das ist aber gut für Podcasts. Da muss man ja nicht rülpsen.
Ich finde süß, also in meiner Vorstellung ist das sehr, 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 sehr süß, dieses Getränk. Und wenn es dann keine Kohlensäure hat, dann bin ich skeptisch.
Ja, mehr open-minded an die Dinge rangehen, Andi. So, ich öffne. Es zischt nicht. Das ist ein Zeichen, dass die Ankündigung stimmt. Und dann los geht's. Ja, es schmeckt wie so ein Fruchtsaft. Ich würde jetzt aber auch grundsätzlich nicht behaupten, dass Mentos einen speziellen Geschmack hat, den man so nur bei Mentos findet, oder?
Nö, diese verschiedenen Aromen, die werden wahrscheinlich auch in anderen Süßigkeiten verbaut werden, ne? Also.
Ja, es ist halt ein fruchtiger Saft. Nicht schlecht.
Ist da denn echte Frucht drin? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ach, ich glaube kaum. Warte mal, ich glaube nicht. Was sehe ich denn hier? Ja. Ich fürchte, es ist alles zu klein gedruckt, um hier irgendwo den Prozentsatz zu erkennen. Nee. Sagen wir mal einfach keine Früchte vorhanden. Naja, ich kann es empfehlen, wenn man Bock hat auf so einen Fruchtdrink, aber. Und aus der Dose, ne? Und wenn da Mentos als Brand draufsteht. Aber ich würde sagen, schauen wir mal weiter.
Ja, auf jeden Fall tun wir das. Dann schauen wir. Und es wird wirklich immer schwieriger. Es ist eine Krux.
Wir sind alle gespannt, was du bei Folge 100 machst.
Ja, ich auch. Also der Spieler, den wir heute suchen, der wechselte in der Saison 96-97 zur Fortuna.
Okay.
Trug dort überraschenderweise die Nummer 42, die wir ja heute hier verwidmen.
Ich habe schon einen Verdacht.
Ja, er kam, habe ich gesagt, vom VfB Stuttgart?
Dann ist der Verdacht schon bestätigt. Ich könnte an dieser Stelle also schon sagen, stopp, ich glaube, was vielleicht der leichteste Tipp ist, dass er und ich denselben Vornamen teilen.
Das ist vollkommen richtig, aber im Gegensatz zu dir wechselte er 1999 nach Toulouse.
Nothing to lose, ja. Und dann ward nicht mehr von ihm gehört. Ja, ist die Frage, wollen wir den Leuten noch eine Chance geben oder haben es alle schon erraten? Wir können auch sagen, dass er Torhüter war.
Genau, und der nächste sehr, sehr eindeutige Tipp wäre halt gewesen, in den beiden Saisons danach, also 97, 98 und 98, 99, trug er die Rückennummer 1. Ich würde behaupten, er hat keine Tore für unsere Fortuna geschossen.
Nein. Ja, Thorsten Walter ist
korrekt
gesucht an dieser Stelle, der im Winter damals ja kam, also 96, 97 und eigentlich nur der Vertreter von Georg Koch sein sollte. Aber dann hat sich Georg Koch in Köln damals, ich war im Stadion, das Jochbein gebrochen durch das Knie von Ralf Hauptmann. Und dann musste Thorsten Walter in der Rückrunde ran. Und sagen wir es mal so, der war leider gar nicht so ein guter Keeper. Nee, echt, Thorsten Walter hat natürlich, es war enorm, Georg Koch da für Monate zu vertreten. Aber er hat das nicht gut gemacht. Ich kann mich jetzt nicht großartig an irgendwelche Spiele erinnern, in denen er uns Punkte gerettet hätte. Aber ich kann mich an Spiele erinnern, in denen er uns Punkte gekostet hat. Und dann war er ja in der zweiten Liga auch noch da und hat sich dann mit Frank Juric immer so um den Standplatz gebalgt. Und hat ihn, glaube ich, sogar zweimal verloren, immer an Frank Juric. Und ja, insgesamt hat er die Karriere auch relativ frühzeitig dann beendet. Ich habe mal irgendwann gelesen, er hätte jetzt irgendwas dann im IT-Sektor später gemacht.
Okay, also er hat eine Statistik von insgesamt 49 Spielen, die er für die Fortuna gemacht hat, über die verschiedenen Ligen. Und hat in diesen 49 Spielen insgesamt 76 Tore kassiert.
Tja.
Und ist 14 Mal ohne Gegentor geblieben.
Das ist gar nicht so viel, ne? Aber ja, schwer zu sagen.
Eine gelbe Karte, eine rote Karte.
An die kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber naja.
Irgendwann in der Zweitligasaison hat er die beide bekommen.
Ja. Ah, warte mal.
Aber ganz ehrlich.
Bei den Stuttgarter Kickers vielleicht? Also jetzt wirklich ganz random guess.
Ich werde das überprüfen und du wirst in der Zwischenzeit mal erzählen, welche Vielzahl an Zuschriften wir erhalten haben.
Genau.
Steilpässe.
Ja, wir haben natürlich wie immer ein bisschen Feedback bekommen, aber konzentrieren möchte ich mich vor allem auf eine wichtige Aussage von unserem Fanbeauftragten Dominik. Ich hatte ja letzte Woche über die Abreise beim Länderspiel der Frauen Deutschland-Frankreich gesprochen und wie viel ja entspannter und ruhiger das abging. Das wurde mir auch gestern Abend nochmal beim Pokalspiel sehr, sehr bestätigt, muss ich dazu sagen. Und Dominik sagte, das läge schlicht und ergreifend daran, dass die Erfahrung lehrt, dass bei Länderspielen oder auch bei Konzerten eine deutlich höhere Anzahl Personen mit dem Auto kommt und weniger Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man könnte das bei Fortuna grob sagen, circa 2/3 bei Fortuna reisen mit der Bahn an und ab. Bei Länderspielen ist es aber eher nur 1/4. Und gerade auch vor allem, wenn es hochkommt. Und das macht sich dann letztendlich da besonders bemerkbar. Und das sei eigentlich eher ein Grund als möglicherweise das, naja, unterschiedliche Publikum. Ja, Andi, da stehst du jetzt, ne?
Ja, ich war gerade fasziniert davon, dass dein Wild Guess mit den Stuttgarter Kickers komplett falsch war.
Tja, das kommt schon mal vor. Ich habe ja auch gesagt, es ist ein Wild Guess. Ne?
5-0 auf St. Pauli verloren. Notbremse, 52. Minute.
Keine Erinnerung.
Nee, gegen Markus Marin. Truelsen verwandelt den fälligen Elfmeter.
Den zukünftigen Fortunen, Markus Marin.
Allerdings, ja.
Thorsten Walter. Wir haben ihn gar nicht gegrüßt, wo immer er uns auch hört, aber ja.
Achso, der ist gerade hier bei mir. Wir gehen gleich schon in die Sauna zusammen.
Könnte ich mich auch noch an den 4-7 in Strahlen im Pokal nach 90 Minuten wohlgemerkt 4-7 erinnern, wo er 4 Gegentore beim damaligen Viertligisten oder Fünftligisten kassiert hat und von den Fans durchbeleidigt wurde. Und ich will das nicht gutheißen, aber es war halt die Art Platz, wo man hinter dem Tor steht und die Leute dann eben einfach gesagt haben, Walter, was stimmt nicht mit dir? Warum hältst du die Bälle nicht? Und das ist jetzt noch nett ausgedrückt. Er hatte keinen leichten Stand bei uns, aber die Leistungen haben es auch irgendwie nicht so hergegeben, muss man sagen. Naja.
Tja.
Ja, und dann gucken wir doch auch gleich weiter, denn wir haben ja keine Zeit. Es ist eine englische Woche. Wir alle sind sehr beschäftigt auf die Fortuna News. Da gab es diese Woche eine ja, ganz interessante Meldung, in Anführungszeichen. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass Fortuna Büros angemietet hat. Und zwar für die Finanz- und die Marketingabteilung auf der, Achtung, Name ist wirklich problematisch, Terstegenstraße in Stockholm. Ja, der Straße, die heißt wie ein Gladbacher Torhüter, ein ehemaliger. Was macht der eigentlich gerade? Ja, es geht wohl darum, dass einerseits der Office Space in der Arena nicht günstig ist, zum anderen aber auch zu wenig vorhanden, sodass man jetzt entschlossen hat, diese Bereiche da wohl umzusiedeln. Und es gibt wohl einen, wie Alexander Jobst dargestellt hat, positiven Synergieeffekt, nämlich, dass dadurch Logen frei werden. Und da gehen natürlich die Alarmglocken bei Team Gebrabbel an, denn unsere Dauerkarten befinden sich ja auf nicht genutzten Logenplätzen, was uns einen kleinen Vorteil dahingehend gibt, dass wir eine Ablagefläche vor unseren Stühlen haben. Und jetzt haben wir ein bisschen Sorge, dass die in Gefahr sind, wenn diese Logen da vermietet werden oder diese Büros dahinter als Logen vermietet werden könnten.
Ja, ich war ja unter der Woche an der Geschäftsstelle und habe mit...
Aus noch geheimen Gründen.
Aus noch geheimen Gründen, die möglicherweise mit der Folge 100 zu tun haben könnten. Habe da halt nicht den Dominik, sondern den Kevin getroffen und habe ihn auch darauf angesprochen. Er konnte es mir zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so richtig sagen. Aber was ich ja interessant finde, ist ja, dass das irgendwie ja nur diese Plätze, die bis zur Treppe gehen. Also ne, der Block 9, der daneben ist, den kannst du ja ganz normal erwerben. Und bei uns ja auch nur die Plätze, die bis zur Treppe gehen, nicht. Also da müsste schon eine ganze Menge freigeräumt werden von der Fortuna.
Du hättest nachgucken sollen, was dahinter ist. Du hättest die Räume und Logen abgehen müssen und dann genau da einbiegen, um zu wissen, okay, das Büro von Alexander Jobst, das wird nicht weggehen.
Ja.
Aber ist das, Moment mal, das können ja eigentlich, haben die Büros da überhaupt Fenster dahinter? Ich meine, die Leute können ja nicht rausgucken.
Ja, es, warte mal, lass mich mal kurz überlegen, wie bin ich denn reingekommen? Doch, es gab Fenster, nee, auf die waren nach draußen. Ach, ich weiß es gar nicht so genau. Aber der Dominik, der liebe, gute, alte Dominik, der hört uns ja immer unsere Folgen. Und lieber Dominik, schreib uns doch mal, wenn es da was Interessantes für uns zu wissen gibt.
Also auf jeden Fall, dieser Vorteil soll gegeben sein. Jetzt ist die Frage, ob bei den aktuellen Leistungen die Chance groß ist, dass da weitere Unternehmen Logen anbieten. Aber wer wird denn jetzt polemisch werden? Ne? Das wollen wir natürlich an der Stelle nicht.
Auf gar keinen Fall. Außerdem ist das meine Aufgabe hier, Thorsten.
Das stimmt natürlich. Darum gehen wir auch gleich in den gestrigen Abend. Und du hast schon gesagt, du konntest leider nicht zum Spiel, bist aber auf dem Weg der Besserung. Also Stand jetzt ist unser abendlicher Stream morgen wahrscheinlich. Und deine Teilnahme am sonntäglichen Ligaspiel gegen Kaiserslautern höchstwahrscheinlich.
Die steht für mich eigentlich nicht mehr außer Frage. Also ich sag mal, die Formkurve geht für mich so doll nach oben, ich rechne nicht mit einem weiteren Rückschlag.
Sehr gut, sehr gut. Also du bist noch nicht der Christopher Lenz des Podcasts an dieser Stelle.
Ja, bei dem habe ich gestern oder vorgestern, ne gestern glaube ich, so einen Instagram-Post gesehen, wo er
Comeback stronger.
Nee, er hatte so ein So Profisportler tragen gerne so Hosen, so pneumatische Hosen.
Ich trage auch gerne Hosen, ja, gerne in der Öffentlichkeit.
Aber nicht so pneumatische, die dich dann so durchmassieren und sowas.
Das weißt du gar nicht.
Habe ich zumindest an dir noch nie gesehen.
Achso, meinst du die Dinger, die man so auf der Couch anhat dann?
Ja, genau.
Ah, ja, manche Profis machen das, genau.
Ja, und er postete ein Foto, wie er auf seiner Couch mit einer solchen Recovery-Hose lag. Mhm. Und ich ertappte mich doch sehr kurz bei dem etwas gemeinen Gedanken, wo ich dachte, ja, aber wovon musst du dich denn erholen?
Naja, der will ja Reha machen.
Ja, natürlich, natürlich. Mann. Das war auch wirklich nur der erste Impuls, wo ich dachte,
ja, schön, dass du die Polemik wieder an dich gerissen hast.
Ja, eben, deswegen kam ich da ja drauf, ja.
Ja, denn auf jeden Fall, wir wollten ja eigentlich nur darüber reden, dass du nicht im Stadion warst, aber ja, die Gebrabbelregel weiter Bestand hat, dass mindestens einer von uns vor Ort ist.
Korrekt.
So gesehen war alles gesichert. Ja, ich bin, wie ich es die Saison immer mache, mit der Bahn zum Stadion gefahren und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, wie es den anderen so gegangen ist, zumindest auf der Hinfahrt, alles schien super leer und das stand konträr zu meinen Eindrücken aus der Stadt, wo ich überdurchschnittlich viele Leute mit Fortuna-Trikot, Schal etc. auf dem Weg zum Bahnhof, wo ich eingestiegen bin, gesehen habe. Und die Bahn selber war dann aber so leer, dass ich einfach in so einem Dreier-Vierer-Ding einfach alleine saß für die gesamte Strecke bis zum Stadion. Das fand ich schon bemerkenswert. Die kam allerdings auch direkt nach einer anderen Bahn. Also da gab es keinen Delay zwischen den beiden Bahnen. Trotzdem.
Ich hatte kurz jetzt überlegen, ob das auch mit der etwas verspäteten Einlasszeit in die Arena zu tun haben könnte. Denn so wie auch letzte Woche in Berlin war ja. Ach, da. Ah, ja. Stopp. Ich habe eben nämlich das gegoogelt und habe dann gesehen, und da wollte ich es aber nicht mehr aufgreifen.
Wir müssen es aufklären, was hier gerade passiert ist.
Genau, weil nämlich die
Mentos. Ich habe einen Schluck Mentos genommen. Und es gab eine böse Überraschung, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Es steht aber drauf, aber sehr klein, das wirst du nicht gesehen haben. With Jelly Bites, shake it.
Und das habe ich nicht getan. Mich zuhalten und shaken. Bin nicht sicher, ob das was bringt, aber ja, da ist Zeugs drin. Aber Jelly ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist ja nun bei Mentos nicht Teil des Programms.
Nee, richtig. Aber ich wollte eben nicht mehr dazwischen gerätschen, ob es da noch verschiedene Varianten gibt und so weiter und so fort. Ne?
Nee, aber jetzt sind wir bei diesem einen asiatischen Ding mit diesen Würfelchen.
Ja, super.
Ja, dann ist das Mentos genau dein Ding.
Ja, dann muss ich mir das doch mal kaufen. Keine Kohlensäure, aber Jelly Bites drin finde ich super.
Ja.
Ja, also.
So, das war jetzt gerade eine böse Überraschung.
Wir kamen von auch wie bei der Hertha, die ja 90 Minuten vor Spiel erst das Stadion öffnete, tat die Fortuna das gestern auch. Sodass vielleicht.
Aber manchmal tun wir das auch bei anderen Spielen. Ja. Bei dem Spiel, ich glaube, es hängt tatsächlich von der Anzahl der verkauften Karten im Vorverkauf ab. Also bei Fortuna für alle machen wir es nicht, da machen wir 2 Stunden.
Ja, das stimmt schon. Ja, ich hatte nur überlegt, ob das möglicherweise damit zu tun haben könnte, aber es ergibt eigentlich keinen logischen Sinn, aber.
Ich bin immer früh da, ich muss ja Dinge erledigen wie Wursttest und so und darum fahre ich schon immer zeitig, aber normalerweise ist es auch fast 2 Stunden vor Anpfiff schon gut gefüllt in den Bahnen, weil ja viele Leute rechtzeitig da sein wollen.
Ja, klar.
Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, interessant ist, dass wir beide ja einen Kumpel haben, den Sven, der gebürtiger Düsseldorfer ist, vor 2-3 Jahren nach Freiburg gezogen ist und jetzt unverschämterweise SC Freiburg-Fan ist.
Tja, vorher, die Fortuna hat er mit dem Arsch nicht angeguckt, das muss man so deutlich sagen.
Aber wie kann denn, aber sowas ist ja, also unter Fußballfans ist das ja wirklich, das darauf steht ja eigentlich Todesstrafe. Das ist so, das darf man nicht. Das macht man nicht, ne?
Nee.
Aber ich habe trotzdem versucht, ihm vor Anpfiff eine Chance zu geben und ihn zu treffen. Wir telefonierten, aber wir haben es erst zur Halbzeit geschafft. Dann. Ja,
Aline hat ihn vorher tatsächlich getroffen.
Mhm.
Sie sind sich, glaube ich, sehr spontan. Sie schrieb mir nämlich, ach, guck mal, kaum im Stadion drin, der Erste, dem ich über den Weg laufe, ist Sven.
Ja, wir haben uns dann in der Halbzeit und nach dem Spiel, ich bin extra lange verweilt, getroffen. Aber bekanntermaßen habe ich halt einfach Dinge vor dem Spiel zu erledigen. Naja. Unter anderem zu gucken, ob unsere Poster noch hängen. Infostand, was der Fall war. Die haben auch das Länderspiel überlegt, auch bei der Nationalmannschaft.
Wir werden auch viel internationales Publikum also haben.
Richtig, absolut. Auch viele von französische Fans, ne? Das ist ja klar.
Oh oui, le gros babel.
Bonjour mes amis. Ar gebrabel rouge blanc.
Ja, also wir werden, das ist auch eine kleine News, wir werden das gesamte Programm natürlich zweisprachig abhalten.
Natürlich, natürlich. Das ist wie die legendäre französische Sendung bei Harald Schmidt, ne?
Ja.
Wir machen es vielleicht auch nur auf Französisch. Das wäre auch mal interessant.
Ja, Madame Nathalie kommt auch dazu.
Ja. Stargäste, nicht verraten. Naja, anyway, ich habe mir dann die Pokalausstellung da angeguckt, die unsere Fortuna AG-Geschichte erstellt hat und übrigens nochmal Shoutout auch an diese Arbeit. Ich liebe sowas ja total. Ich wünschte auch, Fortuna hätte Geld und Ort für ein echtes Museum und sowas. Wie geil wäre das? Also wie ja viele andere Vereine das haben, aber naja, als Zweitligist ist es sicherlich etwas schwierig, sowas. Da müssen wir dann in 2 Jahren schon die Champions League mal erreichen. Dann geht das. Und das war auf jeden Fall sehr schön. Da hatten sie einige Exponate, den echten DFB-Pokal. Naja, oder ein Imitat. Ich glaube aber, es war der echte. Natürlich diverse Devotionalien von verschiedenen Finals damals. Und dann ist auch ganz interessant, dann hatten sie ein Bild von der Ungeschlagen-Serie, die Fortuna im Pokal ja immer noch als Rekord hält. Und das Interessante hieran ist, das ist mir auch nicht aufgefallen und tatsächlich nur einer Person, ich gucke jetzt gerade nach, wie der Name war, das ist nämlich dem Axel aufgefallen, er schrieb mir bei Instagram.
Es gab früher eine Runde mehr, ne? Oder?
Nee. Also du hast natürlich das Bild jetzt nicht vor Augen.
Nee.
Aber da ist leider ein Fehler passiert.
Ach.
Ja. Und zwar, wenn man es sich anguckt, wir haben ja den Pokal 79 und 80 gewonnen, bekanntermaßen. Aber fälschlicherweise haben wir hier im Finale beide Male gegen Hertha BSC gespielt. Und das stimmt natürlich nicht.
Das ist nicht richtig.
Ne? Wir haben ja nur 79 gegen Hertha das Finale geholt und 80 dann gegen den ersten FC Köln. Und das ist hier einfach falsch. Ja. Darum erstmal stark von Axel, ist mir auch nicht aufgefallen und auch niemand sonst, der das so geliked hat. Aber Da ist der Fortuna AG-Geschichte leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Tja, nicht schlimm, aber wollten wir erwähnt lassen, nicht unerwähnt lassen, wie das dann so ist. Nee, und ansonsten war noch schön, es waren auch Tickets, die habe ich auch gepostet, aus Wiedenbrück und was war das andere? Würzburg.
Ja, da waren wir auch beide.
Beide Spiele, wo wir waren. Wiedenbrück damals im Leimbach-Stadion von Gütersloh?
Ja, genau, in Gütersloh war das ganz, ganz schlimm.
Tobias Levels mit einem Bock in der letzten Minute als letzter Mann, der dann zum 0-1 führte und dem Ausscheiden, ne?
Ja, ja, also Lucky irgendwie Punch. Schwerer Ausnahmefehler. Ja,
so unterm Ball durchgesprungen und dann war der Stürmer frei durch und so. Und das Spiel in Würzburg, das war doch mit Verlängerung. Ich kann mich daran erinnern, hat Heinrich Schmidt-Gahl nicht in dieser Verlängerung Tor gemacht? Daran kann ich mich irgendwie erinnern.
Also ich weiß, dass wir zweimal in Würzburg waren und das wird das erste Mal gewesen sein. Aber
das war das erste Mal.
Ich kann mich an das Spiel nicht mehr so richtig erinnern.
Und das andere Mal war, meine ich, so ein 0-0 oder sowas.
Ja, da haben wir meinen Schwiegervater damals mitgenommen und in Aschaffenburg abgesetzt.
Ja, so war das. Ja. Ah, so viele Geschichten. Auf jeden Fall lustig. Bei beiden Spielen waren wir, die da ausgestellt waren. Naja, also tolle Sache und auf jeden Fall vielen Dank an die Fortuna AG-Geschichte für diese immer wieder wechselnden quasi Wanderausstellungen, wenn man so möchte. Das lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur wegen unserer Poster immer mal zum Infostand vor den Spielen zu gehen. Da stehen immer neue Exponate, die echt ganz nice sind. Tja, und ich habe es eben schon angedeutet, dass die Abfahrt sich allerdings deutlich schlechter präsentierte als jetzt beim Länderspiel der Frauen. Und auch deutlich schlechter als die Hinfahrt. Jetzt war es so, wir hatten uns mit Sven, also ich war mit Martin unterwegs, weil wir da einen ähnlichen Weg haben und der kennt Sven auch von damals. Und wir haben uns also dann getroffen und noch eine halbe Stunde nach Spielschluss unterhalten. Also mit ihm, auch Svens Bruder und mit dem Jens von Fortuna, der für Digitales da zuständig ist. Liebe Grüße an alle. Und wir haben uns dann gedacht, naja, wenn wir jetzt so eine halbe Stunde nach Abpfiff zu den Bahnen gehen, dann ist da viel entspannter. Mhm. Aber war überhaupt nicht der Fall, weil scheinbar die Abreise, und es hat ja richtig geschüttet dann, das hast du vielleicht nicht mitgekriegt bei dir zu Hause.
Ich habe es am Fernsehen, man konnte es am Fernseher tatsächlich nicht gut sehen, aber der Kommentator erwähnt es irgendwann mal, es gießt hier wie in Strömen in Düsseldorf. Genau.
Und das ist natürlich dann besonders unangenehm, wenn du erstmal nicht auf die Bahnsteige kommst und da so im Regen stehst. Man konnte dann rechts rumgehen und dann ging es halbwegs. Aber die Abfahrt war unfassbar langsam und es war ein unfassbares Gedränge und auch die Bahnen selber haben dann immer an jeder Haltestelle gehalten. Ich habe mich ja daran gewöhnt oder beziehungsweise den Traum aufgegeben, dass man vielleicht mal mehr als einen Bahnsteig benutzt für die Abreise, um das zu entzerren. Aber ich glaube wirklich, und auch wenn das vielleicht in der Vergangenheit nicht angenommen wurde, aber es wurde aus meiner Sicht auch nie gut kommuniziert, es wäre sehr gut, wenn es noch eine zweite Art der Abreise über öffentliche Verkehrsmittel gäbe, die nicht auf dem U-Bahn-Weg geht. Sprich, Shuttlebusse zur Altstadt, zur Heinrich-Heine-Allee. Ich glaube, das würde das sehr entzerren und insbesondere auch genutzt werden, wenn die Leute wüssten, dass es das gibt. Das hat nämlich auch bei der Europameisterschaft kaum jemand gewusst, dass es das gibt. Und wenn man es den Leuten erzählt hat, dann waren die alle was, ach, das gibt's ja, mega, das muss ich mal ausprobieren. Ich glaube wirklich, das ist mal ein Versuch wert, da an der Heinrich-Heine-Allee die Shuttlebusse abfahren zu lassen zum Stadion und zurück. Und dadurch entzerrt man ein bisschen, was in den Bahnen passiert. Und es kann natürlich auch bei der Bahn, das ist auch immer das Problem, das war vielleicht auch gestern der Fall, wenn da eine liegen bleibt oder aufgehalten wird, dann hält das ja alle anderen in der Abreise auch auf.
Ja, richtig.
Und das ist so ein kleiner Unterschied zu den Shuttlebussen, die ja dann ein bisschen flexibler agieren können und so. Darum mein Plädoyer ist vielleicht auch nochmal zusätzlich mit Shuttlebussen bei Fortuna-Spielen zu versuchen. Ich fand, bei der Europameisterschaft hat das ziemlich gut geklappt.
Da war es halt ein bisschen doof, dass sie halt nicht bis in die Stadt halt hinterher reingefahren sind, sondern da ergo da hinten dann Schluss hatten und man von da aus irgendwie sich weiter durchschlagen musste. Aber prinzipiell, um erstmal vom Stadion wegzukommen, ist das sicherlich eine gute Variante. Und ob man da vielleicht dann das noch ein bisschen verlängern kann, bis irgendwie zur Tonhalle oder sowas, könnte man ja auch machen, ja.
Ganz genau. Aber verlängern ist ein super Stichwort, denn die Wurst, die ich dieses Mal gegessen habe, die entpuppte sich etwas länger als der übliche Typ. Wenn ich jetzt über den schmatze, dann liegt es daran, dass ich hier diese Jellies vom Mentos Drink im Mund habe. Es tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich durch Abspielen des Jingles.
Die Wurst der Woche.
Ja, und bei der Wurst der Woche, da müssen wir uns alle die Frage stellen, ist das überhaupt noch Wurst? Denn ich habe experimentiert, ich habe mir gesagt, der Pokal hat seine eigenen Wurstgesetze. Da esse ich nicht die normale Standard-Stadionwurst und auch nicht die Krakauer, was ihr jetzt vielleicht gedacht habt mit länger, sondern nein, ich habe zum allerersten Mal in der Arena einen Hotdog probiert. Das ist diese neumodische amerikanische Spezialität, Andreas.
Das ist sehr interessant. Erzähl mehr davon, Thorsten. Wie isst man diese verrückte Speise?
Also bei Fortuna bekommt man im Hotdog Brötchen und eine etwas längere Wurst, als man sie vielleicht von Ikea kennt. Und dann wird auch, wenn man möchte, werden auch die Röstzwiebeln und Gurken drauf getan. Und dann muss man sich am Hotdog-Stand selber jeweils eine Tube nehmen, was beim Hotdog echt blöd ist, wenn du da schon Gedöns in der Hand hast, ja, und die Tube öffnen mit einer Hand, dann draufspülen. Also da bräuchten wir dringend Euter. Ja. Hast Ketchup, Curry-Ketchup, Dressing und Senf zur Auswahl, also immerhin. Mhm. Also dieses Mayo-Salat-Dressing-Zeug. Ja. Und musst dir das aber dann selber drauf machen. Der Spaß kostet 5,20 Euro.
Oha.
Was ein bisschen heftig ist für das, was man bekommt. Also weil es ja gibt ja im Grunde keinen Zubereitungsprozess. Dann weiß man ja, wie es geht. Die sind im Brühtopf, die Würstchen. Mhm. Und die werden da einfach rausgegeben ins Brötchen rein. Vielleicht noch eben Röstzwiebeln und Gurke drauf getan. Darf man nicht selber, wie bei Ikea. Und das war's. Den Rest machst du selbst. Also ja, das leuchtet mir nicht so ganz ein und ist auch eindeutig zu teuer. Denn ich bin schon jemand, der bei Ikea gelegentlich diese Hotdogs nimmt. Was aber vor allem auch mit dem sehr günstigen Preis zu tun hat. So
was kostet ihr mittlerweile?
Das weiß ich jetzt auch nicht, aber nicht unfassbar viel. Keine 5,20 Euro. Nee. Da können wir uns drauf einigen. Und da habe ich mir dann überlegt, ist das jetzt hier besser als Ikea oder nicht? Und es kommt irgendwie so aufs selbe hinaus, ne? Und dann ist halt 5,20 Euro ziemlich lächerlich dafür. Ich habe in meinem Leben auch oder durfte auch schon mal einen echten New York Street Food Hotdog tatsächlich vorm Central Park essen. Das ist natürlich eine andere Kategorie, also ist natürlich auch irgendwie eine Sauerei und jetzt nicht Healthy Food oder sowas. Und alles in New York ist teuer, der hat wahrscheinlich auch $7-8 gekostet oder so. Aber der ist natürlich eine andere Liga als jetzt das, was man da bekommt. Das ist halt wirklich ein elaborierter, aber nein, er ist ja nicht besser. Also einfach, es ist ein Ikea-Hotdog, wenn du willst, der nur ein bisschen länger ist, also die Wurst. Und dafür ist der Preis nicht gerechtfertigt. 2 von 5 Kartoffeln. Ich habe mir gedacht, im Pokal machst du halt mal was anderes und vielleicht hilft es. Spoiler, nein.
Tja, damit sind unsere kulinarischen Ausweichmöglichkeiten, zumindest was Würste angeht, langsam erschöpft. Also da muss die Fortuna auch ohne unsere Bewurstung den Bock demnächst umstoßen.
Ich habe auch nochmal das Heimtrikot. Ich habe dem aktuellen Heimtrikot nochmal eine Chance gegeben. Mhm. Ich hatte es ja schon im Spiel gegen Braunschweig erstmal auf die Bank gesetzt, sozusagen.
Ja.
Und habe aber gedacht, im Pokal ist es jetzt nochmal motiviert, aber wir wissen ja alle, wie es gelaufen ist. Aber das ist dann auch der Übergang
genau in
die erste Halbzeit dieses Pokalspiels.
Woran hattet ihr liegen? Erste Halbzeit.
Mhm. Ich habe nicht schnell genug getrunken. Das tut mir sehr leid. Ich weiß, wie unangenehm das klingt, wenn man im Podcast immer so essen, schmatzen, wenn man das so hört. Ich finde, das klingt nie gut.
So, quasi ASMR, was wir hier machen.
Na, das wäre ein bisschen anders. Da müsste man auch, glaube ich, flüstern.
Thorsten, flüster mir doch mal die Ausfallliste ins Ohr.
Sotiris Alexandropoulos hat immer noch einen Muskelbündelriss. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen nervig, wenn wir das die ganze Zeit machen. Aber okay, den wird er noch länger haben. Ja, dann gibt es erschreckende Nachrichten von Christopher Lenz, der an seinem Rekord für den längsten Muskelfaserriss der Welt arbeitete. Und dann gefährdet er ihn, ich möchte sagen fahrlässig, dadurch, dass er wohl in Kürze ins Mannschaftstraining einsteigen wird, laut Markus Anfang.
Liegt alles nur an der Recovery-Hose, die er da getragen hat.
Das ist die Recovery-Hose. Es klingt wie so ein Item bei Animal Crossing oder so. Ich hab die Recovery-Hose. Naja, Florian Schock fällt ja mit seiner Sehnenverletzung auch langfristig aus. Dann habe ich in meinem Dokument irgendwie immer Julian Hetwa unterschlagen. Das tut mir sehr leid. Und seine Meniskusverletzung, da weiß man aber auch noch nichts Neues. Das dauert auch noch eine Weile. Ja, dann zu Tim Rossmann. Kommen. Also wir hatten das vor 3 oder 4 Wochen schon mal vernommen. Und da habe ich gesagt, ja, er hat sich ja in diesem Testspiel damals bei dem, gegen wen war das, wo Chancellor die 3 Tore gemacht hat?
Ach so, Charleroi?
Nee.
Genk. Aachen, Genk, ja.
Genk. Und da hatte Tim Rossmann sich ja verletzt. Erstmal so ein Schlag auf den Knöchel, Prellung. Und die hätte eigentlich nicht so lange dauern sollen. Das war ja im September. Mhm. Und dann hieß es mal irgendwann, er sei aber noch erkrankt. Und dann hatte ich das aber irgendwie immer gespeichert als, das ist halt noch die Verletzung, weshalb er nicht zurückkommt. Aber jetzt hatte Fortuna eingeräumt in den Personalupdates, der ist bis auf Weiteres immer noch krank, jetzt seit über einem Monat. Erstens, Fortuna kommuniziert es nicht und das ist auch vollkommen legitim, das ist ja auch irgendwie private Informationen. Da ist halt immer die Befürchtung, dass es was Schlimmeres ist, wenn man es sonst vielleicht kommunizieren würde. Wir wollen jetzt aber auch hier nicht, unseriös spekulieren, sondern tatsächlich Tim Rossmann alles Gute wünschen und gute Besserung. Aber ich gebe zu, das besorgt mich etwas, dass das möglicherweise was Längerfristigeres, Schlimmeres ist.
Ja, ich habe ja in unserem Chat meine radikale Positivität spielen lassen und gesagt, ja, ist wohl nur eine Erkältung, aber da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Also das scheint tatsächlich etwas Längerfristiges zu sein, deswegen schließe ich mich deinen Genesungswünschen da selbstverständlich ganz herzlich an.
Tja. Ja, Hamza Anhari hat, glaube ich, immer noch Rückstand. Der taucht weder bei der 2. noch bei uns so richtig im Moment auf. Weigel Lündahl, da haben wir ein bisschen auch was gehört, seine muskulären Probleme, da befindet er sich tatsächlich in der Reha. Und Markus Anfang meinte diese Woche, das wird noch dauern. Tja. Ja, und jetzt neu dazugekommen, allerdings nicht vor dem Spiel, sondern während des Spiels, Matthias Zimmermann mit einer weiteren Kopfverletzung, da gehen wir noch drauf ein. Der hat ja auch schon in Berlin was an den Kopf gekriegt.
Richtig, ja.
Das war übrigens auch mein Gedanke sofort während des Spiels, so schon wieder Kopf, das ist nicht gut.
Ja.
Ja, müssen wir gleich im Spielbericht nochmal drauf gucken. In der 2. Halbzeit, Cedric Itten, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war nicht so schlimm, was ihm, er hat auch was an den Kopf gekriegt, aber da bin ich zuversichtlich, dass er womöglich am Sonntag wieder auflaufen können wird. Ja, nicht im Kader war Afo. Dann, glaube ich, ist der Einzige, der aktuell nicht dabei war. Gucken wir aber auf die Aufstellung. Fortuna im, ich würde sagen, eher als 4-1-4-1 bezeichnen. Der Kicker sieht da Breithaupt und El Asusi auf so einer Doppel-6 mit Achterrolle für El Asusi. Ich fand Breithaupt ganz klar den defensiveren von beiden und eigentlich so einen zentralen, alleinigen Sechser. Mhm. Ich fand nicht, dass El Asusi neben ihm gespielt hat, aber El Asusi ist so viel unterwegs, der ist auch manchmal ein bisschen, sagen wir mal, schwer greifbar, wo sich so blicken lässt, wo er sich so rumtreibt. Ja, Kastenmeier im Tor, Viererkette dann wie gehabt auch. Denn also Zimmermann und Schmidt waren fit. Das war ja auch noch eine Frage aufgrund ihrer Auswechslungen in Berlin. Zimmermann, Oberdorf, Dorlan und Kenneth Schmidt. Davor eben, wie gesagt, gerade Breithaupt. Und dann aus meiner Sicht relativ klar von rechts nach links Rasmussen auf der rechten Außenbahn. El Asusi als Verbindungsspieler neben Appelkamp. Vielleicht ein bisschen mehr defensiv unterwegs als Appelkamp. Liegt im Spielerprofil der beiden. Und dann links außen, muss man dann doch eher sagen, Florent Muslia und vorne in der Spitze Cedric Itten. Und über die Taktik habe ich gerade schon gesprochen, eher 4-1-4-1. Auch ein bisschen mangels personelle Alternativen. Ich weiß, Anfang jammert er auch ein bisschen rum, aber er hat natürlich in der Sache nicht Unrecht. Das stimmt schon. Ja, Muslia auf links, da gehen wir dann später in der Einzelkritik nochmal, denke ich, etwas genauer drauf ein. Aber ja, man wünscht sich, also ich persönlich wünsche mir natürlich irgendwie immer Appelkamp und Muslia auf den Halbpositionen. Man muss sich allerdings dann auch die Frage stellen, ja, dann, wen opferst du denn dann im zentralen Mittelfeld? Ne, nur mit einem Sechser El Asusi spielen und dann keinen anderen Defensiven da haben in der Zentrale ist ein bisschen offen. Wenn du dann, wenn du mit dem Viererblock arbeitest, dann fehlt dir aber eine Außenbahn. Also ist es nicht so einfach, wenn du mit Viererkette spielst.
Aber was ist mit dem 4-2-3-1, wo du halt dann die Außenposition
4-3-2-1.
Nee,
Sicht zu viele Spieler.
4-2-3-1. So, 4-2-3-1, genau.
Ja, dann hast du ja nicht beide auf den Halbpositionen.
Ja, aber dann also Halbposition ist ja dann relativ, dann hast du quasi
ja, einen auf Außen, wie jetzt gegen.
Ja, aber der müsste sich ja nicht so außen, dann spielst du es halt kompakter in der Mitte.
Ja, meine Idee ist es vielleicht für die Zukunft, dass die beiden einfach stärker rochieren, denn Appelkamp kann ja auch links außen spielen. Mhm. Dass die beiden, ich finde, das ist so, also erstens vorhersehbar und Muslia ist so ein bisschen aus dem Geschehen weg. Ich hätte ihn aber gerne gerade für seine Schüsse auch mal aus der 2. Reihe. Das kann der ja total. Und das ist halt da außen verschenkt, weil er kaum mal nach innen kommt und einen Abschluss bekommt. Ich finde, Muslia braucht Abschlusssituationen. Appelkamp ist ja eher der Vorbereiter. Ja, also ich finde, da haben wir noch nicht die optimale Positionsbesetzung gefunden. Ich bin ja total dafür, die beiden spielen zu lassen, aber eben nicht, sagen wir mal, zumindest von der Grundformation her, wie es gerade der Fall ist. Aber gut, gehen wir in den Spielfilm. Und da beginnt das Spiel nicht nur in der ersten Minute, sondern da gibt's auch gleich die Führung für den SC Freiburg. Das, also mein Gott, es ist so Fortuna diese Saison. Ja, fast lächerlich. Es ist auch wie immer ein Gemeinschaftsprodukt. Wir können hier nicht einem einzelnen Spieler die Schuld in die Schuhe schieben, sondern ja, man muss eigentlich damit anfangen, dass Zimmermann sehr weit aus der Viererkette ausrückt und dadurch einen Raum hinter sich preisgibt. Das ist halt immer dann problematisch, wenn du nicht an den Ball kommst und er wird dann leicht mit einem Doppelpass aus dem Spiel genommen. Und dann sind da sowohl Tim Oberdorf als auch El Asusi zentral und beide sind sich, entweder sind sie sich nicht einig, aber auf jeden Fall keiner geht vehement genug zu Mansambi, der den Ball eben dann auf der linken Seite führt. Und dadurch, dass er nicht gestört wird, kann der halt einfach an beiden vorbeisprinten, nach innen ziehen und spielt dann eine flache Hereingabe in die Mitte. Und da ist dann der Letzte in der Fehlerkette, wo Dorlan aus meiner Sicht in seinem Rücken Matanovic ein bisschen aus den Augen verliert. Der steht da so im Niemandsland. Mhm. Dabei musst du doch in der Situation, wenn der Mittelstürmer in den Strafraum geht, dann musst du in die Manndeckung gehen. Dann musst du vor dem stehen, dass wenn da eine Flanke kommt, dass du die einfach wegpölen kannst. Und so gesehen ist es dann irgendwie ein Gemeinschaftsding von Zimmermann, von Oberdorf, El Asusi und Dorlan, dass der SC Freiburg mit 1-0 in Führung geht. Also natürlich eine kalte Dusche und alles ist gleich Makulatur und wir bleiben unserem Plan treu, dass wir auch in diesem Spiel nicht eine Sekunde wie in allen anderen Heimspielen zuvor diese Saison in Führung waren. Tja, aber wer dachte, dass das ja schon schlimm genug sei, der hat sich getäuscht, denn nur 5 Minuten später gibt's gleich die nächste Chance von Freiburg und es ist eigentlich auch hier wieder ja geschenkt. Es ist nicht ganz so sehr eine, sagen wir mal, eine Gemeinschaftsproduktion, denn es ist schon sehr klar Kenneth Schmidt, der einfach, es ist vielleicht ein bisschen Missverständnis mit Appelkamp, aber wie soll Appelkamp an diesen Ball rankommen, muss ich ehrlich sagen.
Ausgerastet.
In der eigenen Hälfte dem Gegner, ja so circa 20, 22 Meter vorm Strafraum, in die Füße wirft. Oberdorf versucht zu retten, aber kommt nicht mehr rechtzeitig hin, sodass Matanovic ihn überlupfen kann und dann steht im Rücken, den Oberdorf nämlich dann, weil er aus der Kette rausgerückt ist, wird nämlich genau der Raum dann frei. Das macht, sieht Matanovic natürlich gut. Dann ist Grifo frei vor Kastenmeier und kann zum 2-0 verwandeln. Boah, ich war so unfassbar sauer.
Ja, ich auch. Ich hab noch, weil manchmal neigen meine Familienmitglieder dazu, sich während wir Fußball gucken gemeinsam, sich darüber auszulassen, ob Fortuna gut oder schlecht spielt. Das kann ich nicht so gut haben, wenn Fortuna schlecht, also ich selber kann natürlich immer noch sagen, boah, was spielt der für ein Mist hier? Aber ja, wenn das andere, genau, wenn das andere in meinem Umfeld tun, dann kann ich ja nicht so gut mit umgehen.
Ich möchte euch, dass ihr euch kurz ein Bild vor Augen holt von dem Video von Steffen Baumgart, wie er zu Hause mit seinem Hund, ja, ein Spiel damals, glaube ich, noch beim FC guckt, weil er gesperrt war. Und der Hund dann so beschwichtigend auf den Rücken, auf seine Schultern tapste. So macht's Aria auch bei dir dann, glaube ich.
Genau so ungefähr ist das.
Und du auch mit Schiebermütze, ne?
Ja, ja, klar. Zu Hause immer. Zu Hause immer. Ja, und dann, ich habe noch, bevor das Spiel angepfiffen wurde, habe ich meiner Familie gesagt, wer hier gleich erzählt, wie schlecht Fortuna spielt, ne, fliegt raus. Entweder ihr fliegt raus oder ich schnapp mir mein MacBook und gehe ins Schlafzimmer und guck da alleine weiter. Hm. Ich hatte gar keinen Bock auf so eine Negativität. Mhm. Nee, ist gut gelaufen. Wobei, ich sag mal, meine Familie hatte ausreichend Angst dann vor mir, dass sie sich nicht ausgelassen haben. Dafür habe ich dann geschimpft wie ein Rohrspatz.
Ich hätte zu ihnen in dem Moment gesagt, so, Kommando zurück, Freigabe, haut alles raus.
Ja. Boah, war das scheiße. Oh Gott, ey.
Nach 8 Minuten gibt's dann eine kurze Unterbrechung. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber Anfang hat das Team zu sich geholt. Ich glaube, irgendwer musste kurz behandelt werden. Und das war gar nicht schlecht. War das nicht sogar die Behandlungspause von Cedric Itten, der dann nochmal 10 Minuten versucht zu spielen,
sein,
aber dann geht's nicht weiter.
Richtig.
Der war nämlich zusammengerasselt mit den Köpfen
Kopfball,
mit Matthias Ginter.
Ja.
Und blieb dann liegen und Anfang zog dann alle zusammen, was ich, eine Maßnahme, die ich ja in manchen Spielen schon mal vermisst habe, wo ich sage, ja, das ist doch jetzt eine Unterbrechung, hol doch mal die Leute ran, es läuft doch nicht. gib doch nochmal, und wenn du sie nur heiß machst, so nach dem Motto, ne? Und tatsächlich danach lief es dann auch langsam besser. So nach 15 Minuten merkte man, ah, Fortuna ist endlich in der Partie drin, hat auch das Kommando übernommen. Von Freiburg kam da jetzt nicht mehr ganz so unfassbar viel Gefährliches und sie spielten auch so ein bisschen um den Strafraum herum. Es gab ein paar Ecken und ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen gut gesehen hat. Aber ich fand es sehr interessant, dass bei den Eckbällen, die Fortuna gespielt hat, immer Christian Rasmussen an der Strafraumecke komplett frei stand, also nah an der. Und die Freiburger das überhaupt nicht verhindert haben und Fortuna auch erst beim zweiten oder dritten Mal auf die Idee gekommen ist, ja, passt doch mal direkt zu dem und lass den einfach mit links dann nach innen schießen. Genau. Ja, also, und dann haben sie es einmal gemacht, da trifft er beim Ball leider nicht richtig.
Und das zweite Mal führt zu einem Konter und das dritte Mal weiß ich auch nicht mehr. Aber also es ist dann in der Ausführung nicht so super gewesen, aber die Grundidee war verständlich, ja.
Ja, und grundsätzlich habe ich mich aber das ganze Spiel gefragt, weil so richtig glücklich war ich mit den Ecken nicht. Mhm. Wieso darf eigentlich Muslia jetzt jede einzelne Ecke schlagen, wo wir doch unseren besten Eckenschützen der letzten Jahre auf dem Platz haben mit Schinter Appelkamp? Also zumindest mal gelegentlich auch mal da variieren. Und wenn die halt nicht ankommen, muss ich dann schon sagen, ja, da vielleicht auch mal Schinter probieren lassen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also da war ich nicht so glücklich mit den Standards. Mhm. Glücklich war ich aber in der 20. Minute, denn da fällt dann schon relativ zeitig der, ja, und das ist in dem Fall auch wirklich richtig, Anschlusstreffer.
Ja.
Das ist eine Halbfeldflanke von Zimmermann auf den zweiten Pfosten und ja, Kenneth Schmidt setzt sich im Kopfball da gut durch, legt per Kopf ab zu Elassouzi, der den Ball direkt aus wenigen Metern dann ins Tor vollstreckt war. Gut klar gespielt und Schmidt macht auch ein bisschen so seinen Fehler wieder wett. Ja. Das war ein starker Angriff. Und das tat unserem Spiel gut. Allerdings, was unserem Spiel nicht gut tat, war, dass dann in der 21. Minute Itten leider vom Platz musste. Quasi im Torjubel des Ganzen hat er festgestellt, das geht nicht mehr. Vermutlich hat er da zu viel am Kopf abbekommen. Für ihn kam Danny Schmidt. Ja. Erstmal gibt es aber noch in der 24. Minute eine gute Chance für den SC Freiburg. Da ist es wieder Matanovic, der einfach nach einer Flanke zum Kopfball kommt. Der ist ja auch 2 Meter groß, der Typ. Köpft dann sehr knapp, ja, drüber oder vorbei, whatever. Eins von beiden. Fortuna ist jetzt aber in der Partie und auch so langsam am Drücker. Das Spiel verlagert sich ganz klar in die Freiburger Hälfte. Ja, es gibt halt diverse Ecken, aber leider springt da erstmal nichts raus. Letztendlich kann man aber sagen, nach dieser ersten Halbzeit, also bodenloser Beginn wirklich, aber dann ist man schon stark zurückgekommen, hat den verdienten Anschluss da auch gemacht, sich vielleicht noch nicht die großen Chancen rausgespielt, aber zur Halbzeit war, glaube ich, jedem klar, das Ding hier ist noch nicht vorbei. Und ja, so gehen wir also mit 1-3 Chancen zwar in die Halbzeit, natürlich auch durch die 2 frühen Tore geschuldet, aber durchaus damals, zumindest zu dem Zeitpunkt noch zuversichtlich. Ich würde jetzt gerne Statistiken vorlegen, aber, und das ist nicht ein Grund, dass ich sie nicht aufgezeichnet habe, sondern im Pokal gibt es halt andere Gesetze bei den Statistiken. Das werdet ihr auch bei der Endstatistik sehen. Da fehlen nämlich auch Dinge, die in der Liga erhoben werden. Aber zur Halbzeit gibt es einfach keine. Es gibt während des Spiels keine Live-Statistik. Folglich kann ich nicht sagen, wie weitere Statistiken zu diesem Zeitpunkt aussahen. Also zumindest, sagen wir mal, bei den Standardanbietern, bei denen man kein Geld bezahlen muss. Ja. Bei Y-Scout und Co. kriegt man mit Sicherheit was, aber sorry, das leisten wir uns jetzt hier, das gönnen wir uns jetzt hier von Podcast-Seite gerade nicht. Naja, also, Andi, wie war denn dein Gefühl dann, also du hast ja eben schon über deine Gefühle gesprochen, nach 7-8 Minuten, wie war denn dein Gefühl dann am Ende der Halbzeit?
Also am Ende der ersten Halbzeit war ich tatsächlich ganz zufrieden. Ne? Also wenn man wirklich mal diese ersten 10 Minuten herausrechnet, dann haben wir doch dann so ab der 15. Minute echt ein ordentliches Spiel gemacht, haben Freiburg das Leben schwer gemacht. Was mir so ein bisschen immer noch nicht so gut gefallen hat, war, wir haben versucht, so einen schnellen, direkten One-Touch-Football zu spielen. Das war aber vielfach leider dann auch in die Beine des Gegners, sodass wir da ist dann nicht viel draus geworden aus den Kontersituationen. Das konnten wir ganz gut abfangen, aber das war mir so ein bisschen noch aufgefallen und
hinten raus ist unsere Passquote aber ziemlich gut, aber da komme ich dann in der zweiten Halbzeit.
Und ich finde, wir haben ein bisschen zu viele Freistöße in unserer Hälfte am Anfang zugelassen. Ne? Also das hat dann auch mit der Pfeiferei des Herrn Zweier zu tun, auf die wir ja später auch nochmal eingehen werden. Aber das war sowas, also da war ich ganz froh, dass Griffo und Beste nicht ihren jeweils besten Tag was das angeht, hatten. Also sowohl direkte Freistöße als auch Sachen, die so Freistoßflanken reingehen konnten, haben wir da ganz gut verteidigt. Aber huiuiui, da habe ich schon immer ein bisschen Zittern gehabt.
War aber ehrlicherweise eher nur in der Anfangsphase der Halbzeit und yeah, hinten raus nicht mehr so viel. Ja. Aber ich möchte vor allem auf diese Anfangsphase nochmal zurückgehen. Also das können wir ja nicht einfach nur so, sagen wir mal, wegmoderieren. Mhm. Aber wie kann es denn jetzt sein, im 6. Heimspiel diese Saison, wo man doch jetzt wirklich aus den letzten Heimspielen weiß, wir waren immer unkonzentriert in den ersten Halbzeiten etc. Man hat sich mit Sicherheit viel vorgenommen. Wie kann es denn sein, dass man schon wieder so unkonzentriert ist?
Ja,
und gerade nicht in der Anfangsphase, ich sag jetzt mal wirklich um sein Leben rennt, weil man sagt, heute nicht, diesmal nicht. Dafür habe ich wirklich sehr, sehr wenig Verständnis. Und ja, die Sache mit dem Einwurf erst recht, also das ist ein Einwurf, das ist eine Situation, da kann man einmal durchschnaufen und konzentriert weiterspielen. Das darf nicht passieren, sowas. Und da braucht es auch keinen Bundesligisten für. Das wird auch gegen Zweitligisten bestraft, wenn du diese Fehler machst. Oder dich so simpel wie bei der Aktion beim 1-0 ausspielen lässt. Diese Konzentrationsmängel brechen uns das Genick. Das war schon in Berlin so. Und die müssen wir abstellen. Ob nun personeller Natur oder einfach, dass die Mannschaft da eine andere Herangehensweise hat. Weil irgendwie braucht es immer erst sozusagen den Moment, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, wie dann auch schon nach 0-2 nach wenigen Minuten, wo du ja auch Gefahr läufst, vielleicht jetzt eine Klatsche zu kriegen, dass die Mannschaft dann auf einmal ihr Herz entdeckt. Und vielleicht sollten wir auch einfach mal nicht abwartend in die Partien reingehen, sondern immer so, wie wir es dann auch phasenweise in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Natürlich nicht wie in der Schlussphase, wo du all in gehst, aber einfach mal mit einem, nein, wir dominieren das hier von Anfang an. Wieso klappt das nicht? Ich hab's auch jetzt nicht erklärlich, warum das der Fall ist. Wir haben schon andere Dinge, die wir jetzt im Spielaufbau machen. Und ja, Freiburg hat sehr früh gepresst in dieser Anfangsphase. Aber darauf muss man doch eingestellt gewesen sein. Also ich will nicht unterstellen, dass die Trainer das nicht gesehen haben, nicht wussten und nicht geübt haben, sondern ich unterstelle schon der Mannschaft, dass sie es dann trotz allem nicht umgesetzt hat, sich gegen so ein frühes Pressing dann nicht, dadurch sind zwar nicht zwingend die Tore entstanden, aber sich da in diesen ersten Minuten nicht einschüchtern zu lassen. Und da fehlt mir wirklich viel Verständnis. Bei allem Lob, was wir dann jetzt auch gleich in der zweiten Halbzeit äußern werden.
Ja, du gehst halt mit einer Hypothek in dieses Spiel, ne? Wenn du nach 10 Minuten 2-0 hinten liegst, dann wird der Weg zu einem Unentschieden oder gar einem Heimsieg dann natürlich umso länger. Und
das gegen Braunschweig auch schon, gegen Nürnberg. Da war es in beiden Fällen dieser zaghaften Passivität geschuldet. Dazu sind wir jetzt ja nicht mal gekommen. Aber das kann doch einfach nicht der Ernst sein. Also das muss dringend abgestellt werden. Das ist eine Binsenweisheit, das weiß ich auch. Aber das ist der Fall. Und dann ging es ja auch. Und dann hat man ja sogar schon in der ersten Halbzeit, aber es wurde noch viel besser in der zweiten Halbzeit, Freiburg im eigenen Stadion dann zurückgedrängt. Auch weil Freiburg dann gezeigt hat, was ich vor dem Spiel schon so ein bisschen angemerkt hatte, dass sie gar nicht so die krasse Zielstrebigkeit Richtung Tor eigentlich haben. Ja. Die haben natürlich immer noch eine gewisse Technik und Ballsicherheit und es gibt da einige Spieler, bei denen das ist besonders gut, aber das ist natürlich dann schon auffällig. Und der andere Punkt, den ich aber schon in der ersten Halbzeit ansprechen möchte, weil es da noch schwächer war und wir es dann in der zweiten besser gemacht haben, ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir Zweikämpfe geführt haben und wie wir reingegangen sind. Mhm. Auch ein Thema, das wir diese Saison schon öfters moniert haben, wo wir der Meinung waren, wir gehen manchmal zu zaghaft in die Zweikämpfe rein. Wir müssen da einfach ein höheres Level an Aggressivität entwickeln. Ich meine, so hat es Schalke gerade auf Platz 1 geschafft. Ne? Die haben natürlich ein paar andere Qualitäten, aber bei denen ist unfassbar viel Kampf und Einsatz dabei. Und da müssen wir auch hinkommen. Das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Da ist zwar insbesondere El Asusi wie ein Verrückter gelaufen, aber auch andere sind da in Zweikämpfe auch körperlich reingegangen. Das hatten wir vorher nicht gesehen. Und da müssen wir hinkommen. Denn das fehlte mir in der Halbzeit, in der ersten, auch begünstigt durch Zweier leider, der ein bisschen einseitig gepfiffen hat. Und Freiburg hat auch da schon viel Theatralik und im Grunde sogar schon in der ersten Hälfte teilweise auf Zeit gespielt, an den Tag gelegt und der Schiedsrichter hat leider kein gutes, ausgeglichenes Fußballspiel gefördert, weil dann insbesondere so Situationen wie der Kopfzusammenprall und sowas, na gut, da war es vielleicht nicht so schlimm, wir kommen ja dann noch zu der anderen Geschichte. Also die Beurteilung in den Zweikämpfen von Zweier, die hat mir gar nicht gefallen. Das gefiel mir nicht. Aber auch die Art und Weise, wie Fortuna Zweikämpfe geführt hat. Ich finde, Da fehlt immer noch was. Es wurde aber in der zweiten Halbzeit besser. Aber so das, was wir zum Beispiel in Bochum in der Anfangsphase stark fanden, ne? Dieses wirklich am Körper intensive Verteidigen. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, die sind ein bisschen zu brav, zu nett alle. Also auch mal dreckig spielen. Wir müssen ja nicht gleich Kaiserslautern sein, aber weißt du, was ich meine? Also auch mal, wenn die Spieler da vom Gegner so theatralisch sind, ja, dann lass sie auch mal spüren, dass du da bist.
Ja, genau.
Nicht jedes Foul ist gleich gelb, aber es tut manchmal dann kurz weh und dann weiß er auch, ja, okay. Weil manchmal fand ich es dann auch zu lässig von Freiburg, ne? Also auch der Torhüter hat ja dann, das war ja eine Regel oder war ja so gedacht, dass der Torhüter abwarten soll, bis ein Fortuna-Spieler anrennt und Fortuna-Spieler haben es dann nicht gemacht. Das ist ja auch, also die Leute regen sich da immer tierisch auf, weil sie scheinbar nicht verstehen, dass es von beiden Seiten hier taktisch exakt ein Spiel ist.
Yeah, ja, ne?
Der
genau.
Torhüter dann macht das, damit einer kommt und der Stürmer weiß das und hat auch die Vorgabe von seinem Coach, renn nicht in die Falle, sondern halte deinen Raum.
Ja, genau.
Und klar, musst du es irgendwann dann tun, sonst geht das Spiel nicht weiter.
Ja.
Aber ja, nun, also das ist so mein zweiter Kritikpunkt, den ich auch ein bisschen anbringen möchte und über den nicht so viel gesprochen wurde. Ich fand, anfangs haben wir so ein bisschen zu sehr das alles mit uns machen lassen. Und ich glaube, man muss in so einem Spiel, aber auch in vielen anderen Zweitligaspielen, man muss da, also ich sage jetzt nicht, dass wir unfair spielen sollen, aber ein bisschen mehr Dreckigkeit würde ich mir wirklich wünschen.
Ein bisschen mehr Härte darf da rein, ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die war quasi bereits vor dem Anpfiff, das habe ich auch in unsere Gruppe hineingeschrieben, weil man das sehr schön hören konnte am Mikrofon von Sky. Kastenmeier hat die Seitenwahl gewonnen und hat sich dann dazu entschieden, die Seiten zu wechseln. Das hat mich sehr überrascht.
Warum?
Naja, weil man ja normal...
Ich habe ein anderes Trikot angehabt, ich habe eine andere Wurst gegessen. Kennst du den Aberglauben unter Fußballern oder Fußballfans? Du versuchst, was anders zu machen. Das ist meine Erklärung. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, nee, jetzt machen wir es mal anders.
Ich habe halt auch überlegt, normalerweise würdest du ja sagen, komm, in der zweiten Halbzeit auf die eigenen Fans spielen und so weiter und so fort. Vielleicht war tatsächlich die Idee zu sagen, ja komm, um direkt von Anfang an die Power zu haben, auf die eigenen Fans zu, irgendwie sowas. Aber es ist mir nur
überinterpretieren.
Nein, aber es ist mir aufgefallen, weil es mich doch etwas überrascht hat, weil man das ja normalerweise eher als Spielerei des Gegners kennt, dass man die Seiten tauscht. Das wollte ich nur erzählt haben.
Ja, und dann schauen wir mal, was dir aufgefallen ist in der Halbzeitrubrik, in unserer Halbzeitrubrik.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Schwierigkeit, das ja rüberzubringen. Ich kann natürlich erzählen, dass ich die Choreo ewige Liebe oder wie du mir auch schon sagtest, ewige Iebe, weil das L wohl ein paar Ausrollschwierigkeiten hatte.
Richtig, das war erst falsch rum. Also nicht das ganze L, sondern sie hatten das L, also ihr kennt alle ein L, ja? Wenn nicht, dann empfehle ich die Sesamstraße. Und wenn wir uns das L angucken, ja, als Beschreibung für alle die jetzt gerade ein L nicht bildlich vor Augen haben, ein großes. Das L macht ja einen Knick. Am Knick wurde die lange Seite des Ls, glaube ich, verdreht beim ersten Versuch, das nach oben zu bringen. Das heißt, es entfaltete sich, aber es stellte sich heraus, oh, da im Knick, das passt aber nicht. Und dann musste das wieder diverse Reihen runterkommen, weil die Leute das natürlich da oben nicht mitkriegen. Was.
Ja, okay.
Und das war natürlich blöd, es musste runterkommen. Ich habe schon überlegt, ob die jetzt so, wie man eine Bettdecke mit zwei Personen faltet, sich hinstellen und die falten. Und dann wurde es umgedreht und dann kam es aus. Es hat aber ein paar Minuten gedauert und es war auch noch, bevor dann die eigentliche Choreo losging. Denn dieses ewige Liebe war schon sehr, sehr früh da. Und dann ging es halt los. Und im Grunde bestand sie auch so ein bisschen, sie war nicht ganz zweiteilig, aber es gab ja dann diesen Moment, das Banner oben und unten wurden einerseits Fahnen geschwenkt, aber es wurde ja dann auch Pyro. Es
wurde schöne, viele Blinker gingen an.
Genau, ja, wurde gezündet und dann flog halt der Rauch so ein bisschen weiter nach oben, hat den oberen Teil dann verdeckt und dann haben unten wirklich alle ihre Schals und Fahnen dann noch bewegt. Also es waren auch überdurchschnittlich viele Fahnen verteilt. Es waren jetzt nicht die Standardfahnen, die die Leute so dabei hatten.
Ja, das hat man alles, also das hat man alles gesehen, den Anfang tatsächlich nicht, weil Sky bei diesen Pokalabenden sehr, sehr spät hat sich erst in die einzelnen Stadien schaltet. Deswegen gab es da nicht viel Vorberichterstattung und sowas. Sah aber wirklich richtig stark aus, hat auch gute Resonanz gegeben, auch bei den Kommentatoren. im Laufe des Spiels immer mal wieder auch einzelne Pyrofackeln. Ja. Der Block hat immer mal wieder schön rot geleuchtet. Das war auch sehr schön.
Genau. Es flogen am Ende auch ein paar Becher beim 3:1, denn da wurde doch sehr explizit vor der Fankurve.
Oh, okay, das gefeiert. Haben sie gar nicht gezeigt. Ja,
ja, da gab es doch den einen oder anderen Becher, der in den Innenraum dann doch flog auf die Spieler. Und ja, wenn man auf Freiburg guckt, die waren ja durchaus zahlreich anwesend. 4000 Freiburger waren da. Haben wir jetzt aber nichts gemacht. Also da gab es weder Pyro, wenn ich mich richtig erinnere, noch irgendwas anderes. Die waren schon präsent, ne? Die haben auch ordentlich Rabatz gemacht. Aber ich muss sagen, das Stadion grundsätzlich war auch ganz gut da. Das war dann doch in der zweiten Halbzeit eine Partie, die die Leute abgeholt hat. Da wurde selbst im Familienblock mal ein bisschen gesungen und so. Das war eigentlich eins der besseren Heimspiele stimmungsmäßig, fand ich. Und ja, wie gesagt, die Freiburger hat man auch gehört, die haben auch teilgenommen. Es waren auch viele Freiburger im Heimbereich hier und da, das muss man auch sagen. Aber die gelten ja nicht zu Unrecht als doch eher angenehme Leute. Und das kann ich dann auch bestätigen, dass auch später in der Bahn und so mal kurz mit ein paar Leuten gesprochen und so. Das ist alles cool. Also das war schon okay.
Also am Fernsehen hat man die Freiburger punktuell vernehmen können, ne? Gerade wenn irgendwie so SCF-Wechselgesänge oder sowas da waren. Aber tatsächlich im Laufe der zweiten Halbzeit, dann hat die Fortuna das auch, sagen wir mal, von der Akustik her immer weiter dominiert. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, ich finde das ein bisschen doof, jetzt irgendwas über irgendwelche Fackeln zu vergeben. Also die Stimmung ist am Fernseher sehr gut rübergekommen. Die Choreo hat hervorragend ausgesehen. Auch da wieder Chapeauchen an die Jungs und Mädels und wen auch immer da alles aus der aktiven Szene, die da sehr viel Mühe drin lassen, sich sowas immer, immer, immer wieder einfallen zu lassen. Der Output ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen, ich bin einfach, ich gebe 2 Daumen hoch, es hat mir echt gut gefallen und schade, dass es nicht dem Spiel dann noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt hat mit dem Ergebnis.
Gut, und dann schauen wir doch mal in die zweite Halbzeit und warum es dann am Ende leider nichts geworden ist.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Ja, und zur Pause gab es auch zumindest keine personellen Wechsel und auch rein taktisch hat sich das in dem Sinne nicht sonderlich verändert, zumindest so von der Formation her, was wir gemacht haben. Aber man konnte schon merken zur Halbzeit und ja, man hatte ja auch im Grunde nicht mehr sehr viel zu verlieren. Die Jungs waren sofort heiß und das zeigte sich auch sofort in der 46. Minute. Da ist es Muslia, der im Strafraum schießt. Sein Schuss wird aber geblockt und prallt zum am Strafraum, in der Strafraumkante stehenden Breithaupt, der nochmal einen Nachschuss in den Pulk der Freiburger sozusagen abgibt. Der Ball wird dann mit dem Oberarm von einem Freiburger geblockt. Natürlich gab es größeres Geschrei, es sei Handspiel. Aber das war, wenn man es sich anguckt, das war noch ganz legal, trotz eigener Gesetze im Pokal, war das absolut in Ordnung. Es war halt der Oberarm da. Also diese, man sagt ja immer, das T-Shirt ist noch legal. Und das war auf jeden Fall noch T-Shirt-Bereich, wo man den Ball dann, wo er den Ball dann ranbekommen hat. Also, aber war trotz allem so der erste Moment, der schon mal ein bisschen drauf eingestimmt hat, wohin die Reise geht. Ja, ein anderer, eher unschöner Moment ereignet sich dann in der 50. Minute. Da ist es Matanovic, der Zimmermann ja mindestens mal unglücklich, aber auch eine Verletzung billigend in Kauf nehmend mit dem Ellbogen voll im Gesicht trifft. Da zeigt Schiri Zweier entsprechend gelb. Wer hat denn hier reingeschrieben? Der erneut gekaufte Schiri. Das ist ja sehr unseriös hier. Ich behaupte, gäbe es in der zweiten Runde des DFB-Pokals den VAR und also den Videobeweis, dann hätte es nach Eingriff rot gegeben. Nicht, weil er das mit voller Absicht macht, sondern weil er das eben in Kauf nimmt, dass er da richtig übel, weil die Ausholbewegung des Ellbogens ist klar zu sehen. Natürlich ist Matanovic groß, aber das darf keine Ausrede sein und ich habe definitiv schon rote Karten für solche Szenen gesehen und bin persönlich auch der Meinung, auch wenn man nämlich vor allem das, was danach passiert, dann sieht, denn Zimmermann scheint kurz das Bewusstsein möglicherweise verloren zu haben. Es wird ja sofort angezeigt, dass hier Notfallsanitäter kommen müssen. Mhm. Die sind auch, also nicht nur der Ulf, sondern wirklich mit Trage und die Sanitäter auf dem Platz, haben ihn dann auch mit der Liege vom Platz geführt. Er war dann wohl später ansprechbar. Er ist aber über Nacht im Krankenhaus geblieben. Ihm geht es aber auch wieder besser, hat Fortuna heute ja schon ein Bild gezeigt. Immer noch im Trikot.
Im Trikot übernachtet, fand ich auch super, ja.
So muss das sein, ganz genau. Und ja, also auch ne, angesichts dieser Verletzung, ist für mich ist da Gelb zu wenig. Der Kicker hat jetzt geschrieben heute, gerade noch vertretbar. Ja. Ich persönlich finde nein. Aber ich darf das ja auch, ich bin ja auch Fortuna-Fan. Und so gesehen, also aus meiner Sicht ist das dann auch ein spielentscheidender Fehler des Schiedsrichters, denn das wäre natürlich noch mal was anderes gewesen, ja, wenn Freiburg da auf
einmal, Überzahl, ja.
Genau, in Unterzahl gespielt hätte. So kommt dann in der 53. Minute Moritz Heyer für Matthias Zimmermann. Und es geht gleich weiter, die bisher, oder vielleicht insgesamt, die dickste Chance Fortunas in der 54. Minute. Das ist Tim Oberdorf, der sich einfach mal so aus 20 Metern halbrechts ein Herz fasst und flach aufs linke Eck abzieht. Man kann in der Wiederholung sehen, dass Torwart Müller dann noch ganz minimal dran ist und den Ball an den Pfosten lenkt. Ja, das war natürlich eine Riesenchance und es geht gleich weiter. Muslia scheitert dann aus spitzem Winkel mit einem Schuss an Müller, der ja, muss da die Beine zumachen, aber klar, ist auch schon passiert, ne, dass aus so einer Situation dann der Ball einfach durch die Beine durch ins Tor geht. Also wirklich Powerplay in der Phase. Da sagte ich zu Maxim, der deinen Platz eingenommen hatte, mir. Jetzt kommt's raus.
Oh Gott.
Da sagte ich schon, wenn wir in dieser Phase das Tor jetzt nicht machen, fällt hier irgendwann das 3-1. Ja.
Tja. Da muss man auch kein Prophet nicht, für sein.
Nein,
aber,
lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, aber es war halt, man hatte halt das Gefühl, das ist jetzt die Phase, wenn Fortuna jetzt in dieser Phase kein Tor macht, dann das wirst du halt nicht 20 Minuten hochhalten können. Es fällt dann sogar der vermeintliche Ausgleich in der 59. Minute. Da ist es eine Flanke von Muslia, die er schön nach innen zieht, so auf den langen Pfosten eklig, wie du es kaum verteidigen kannst, weder als Torwart noch als Innenverteidiger, und drückt den Ball dann über die Linie. Jedoch wird abseits gepfiffen. Ja, auch hier gibt's kein VAR. Die Bilder im Fernsehen, aus meiner Sicht lösen sie es nicht so 100% auf. Ich würde zwar grundsätzlich auch sagen, gefühlt scheint es zu stimmen, aber meine Erfahrung lehrt halt auch, dass es manchmal echt nochmal was anderes ist, wenn diese kalibrierten Linien angelegt sind und dann siehst du, was du da siehst, ist eigentlich der Arm oder ein Teil vom Arm, der nicht strafbar ist. Ne? Die Fußspitze ist eigentlich weiter hinten. Also auch in der Szene hätte vielleicht eine VAR-Überprüfung was anderes gebracht. Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon verdient gewesen, muss man dann sagen. Ja, und es bleibt ein Spiel eigentlich in eine Richtung. In der 70. Minute gibt es eine halbhohe Flanke in den Strafraum, die Rasmussen per Kopf dann in die Mitte ablegt, doch Danny Schmidt kommt da einfach nicht so richtig an den Ball. Ich finde, da kann man auch mehr draus machen aus der Szene. In der 73. Minute ist es Rasmussen, der einmal zentral Volley zum Schuss kommt, der Ball kommt aber leider direkt auf den Torhüter. Und ja, in der 76. Minute gibt es dann mal einen Konter von Freiburg, aber zu einer Chance kommt es auch nicht. Da ist es ein erster Schuss, der abgeblockt wird und den Abpraller links von der Seite, den schießt Mansambi dann an Kastenmeier. Allerdings steht er da im Abseits, darum wird es auch nicht als Chance gezählt. Und in der 79. Minute zieht Anfang dann schon seine letzten Wechsel und sind nur die Wechsel 3 und 4. Er lässt also einen Wechsel trotz englischer Woche ungenutzt und trotz eines Tores, das wir brauchen, bleibt Jan Zähler auf der Bank. Das ist ein Punkt, über den können wir gleich nochmal reden aus meiner Sicht. Mhm. Denn tatsächlich kommen jetzt Suso kommt.
Sima Suso und.
Und natürlich Luca Raimund.
Luca Raimund, genau. Ja.
Und Luca Raimund kommt für Rasmussen, Suso kommt für Kenneth Schmidt. Und Chela und Joa bleiben 90 Minuten auf der Bank, trotz englischer Woche. Ich habe geschrieben, der Fan wundert sich und der Fachmann auch. Tja, dann sind dann oder brechen schon die letzten Minuten an. Freiburg ist immer noch tendenziell mehr im eigenen Strafraum, aber der ganz große Druck mit Torchancen, den können wir nicht mehr empfachen. Das war irgendwie klar, dass man dieses Tempo und die Intensität nicht die ganze Zeit so hochhalten kann. Freiburg, insbesondere Torwart Müller, die drehen jetzt auch echt kräftig an der Uhr. Er sieht dann auch folgerichtig kurz vor Schluss die gelbe Karte. Das fand ich wirklich eine gute Aktion von Zweier. Ich finde, da hat er eben auch zeitig dann zu verstehen gegeben, so mein Freund. Ich habe eben mit dir drüber geredet, jetzt ist Feierabend. Ja, in der 90. Minute gibt es dann eigentlich die erste Chance von Freiburg im zweiten Durchgang, einfach weil Fortuna natürlich sehr viel öffnet und da gibt es einen Konter. Maxi Eggestein kommt zum Schuss aus 16 Metern, aber Kastenmeier kann den parieren. Ja, und dann in der Nachspielzeit in der 90. plus 3, da fällt dann die Entscheidung. Fortuna hat da nochmal eine Ecke. Kastenmeier geht mit nach vorne, nachdem er sich wirklich in, ich weiß, das hat man wahrscheinlich im Fernsehen nicht gesehen, sich sehr stark rückversichert hat mit der Bank. Da gab es etwas Dialog, ob er nun gehen solle oder nicht. Und dann ist er halt vorne, die Ecke wird abgeblockt. Fortuna hat aber den Ball wieder an der Strafraumkante. Appelkamp möchte den Ball querlegen, spielt aber ein bisschen blind, ohne zu sehen, dass sich im Passweg ein Freiburger befindet. Das ist Scherhand, der kann den Ball abfangen. Nee, Suzuki, der den Ball abfangen kann und auf Scherhand weitergibt. Und der läuft dann sozusagen ja alleine frei Richtung leeres Tor, wird noch verfolgt von Sima Suso und von Luca Raimund, den beiden eingewechselten Spielern. Aber er macht das dann relativ abgezockt. Die beiden können ihn dann nicht mehr stellen. Und ja, so fällt das 3:1. Und das war's. Fortuna hat in der zweiten Halbzeit wirklich alles reingeworfen. Das muss man dann schon sagen. Und ja, das ist das berühmte Ding, wie schon Berlin. Am Ende haben sie sich nicht belohnt. Und die Chancenverwertung, die stimmte nicht. Und diese Unkonzentriertheiten aus der ersten Halbzeit, die bringen uns eigentlich dann die Niederlage trotz guter Leistung. Also Freiburg war schon das abgezocktere Team. Und was ich schon gesagt hatte, Fortuna manchmal vielleicht nicht dreckig genug, vor allem in der ersten Halbzeit allerdings. Und ja, man kann durchaus ein bisschen kritisieren, dass dann auch gerade, weil Itten früh raus musste, Danny Schmidt ist dann für solche Spiele vielleicht nicht ein Mittelstürmer. Aber wir kommen ja noch zur Einzelkritik. Aber das war auch Teil der Wahrheit, dass wir vorne mittendrin keinen Mann hatten, der dann auch mal es gab noch eine andere Situation, wo zum Beispiel, die habe ich jetzt gar nicht als Chance genannt, wo Müller einen Schuss aus der zweiten Reihe kurz nach vorne abprallen lässt. Ja. Ich behaupte, manche so Mittelstürmertypen riechen solche Situationen und sind dann da und grätschen den vielleicht über die Linie. Ja. Danny Schmidt reagiert da viel zu spät, hätte den vielleicht auch bekommen können. Das meine ich so als Beispiel. Er ist halt kein gelernter Mittelstürmer. Ne? Darum ist es gar nicht so ein sehr, sehr im Vorwurf von ihm. Es ist einfach nicht so sein Profil, diese Rolle. Und ich finde, das kann man auch Markus Anfang vorwerfen, dass er da dann zum Beispiel Can Zela nicht aufs Feld gebracht hat. Insbesondere, wo wir ja auch ein bisschen Kräfte aushalten müssen, hätte man noch den Einwechsel durchaus bringen dürfen. Klar, das Spiel lief gut, aber nichtsdestotrotz. Jetzt können wir ein paar Statistiken nennen. Also Chancenverhältnis 5:5 haben wir hier. Insgesamt 19:20 Torschüsse, das ist relativ ausgeglichen. Ja, interessant. Laufleistung gibt es im Pokal nicht. Da wird nicht gelaufen. Also können wir nicht sagen.
Okay.
Wurde zumindest nicht bei Opta gemessen. Gespielte Pässe 504 bei Fortuna zu 331. Passquote 82% bei Fortuna zu 73. Also ne, deutlich besser. Und jetzt der Ballbesitz 61% bei Fortuna zu 39% bei Freiburg. Aber da sind wir vielleicht bei diesem Thema Zweikämpfe, Giftigkeit. 41% der Zweikämpfe bei Fortuna zu 59. Wir wissen, das hat meistens für die Ergebnisse nicht so viel Aussagekraft, aber wenn es halt so wirklich ein großer Unterschied ist, dann weißt du halt schon, dass da ein Team in den Zweikämpfen einfach vielleicht aber auch cleverer agiert hat. Das meinte ich eben mit Freiburg war abgezockt. Ja, Inspected Goals 1,64 zu 1,95. Das liegt natürlich etwas stärker bei Freiburg. Die hatten allerdings auch Chancen, wo sie den Ball dann zum Beispiel beim 1-0 über die Linie drücken und beim 3-1 ins leere Tor. Das sind entsprechend hohe Expected Goals-Werte. Ansonsten hatte Fortuna da eigentlich ähnliche aus meiner Sicht Chancen, sodass aus meiner Sicht ein Unentschieden und eine Verlängerung das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Schnellste Spieler, höchste Laufdistanz, das gibt's ja alles nicht. So, jetzt habe ich dir diesen Steilpass schon mal gegeben. Bist du auch dieser Meinung?
Ja, ich bin vor allem, also ich bin so hin und her gerissen. Ne? Ich war wirklich grundlegend zufrieden mit dem Spiel, weil ich halt einfach so diesen Willen gesehen habe, ne? Also gerade auch zum Ende. Und irgendwo hat doch der letzte Kick gefehlt. Ne? Also ich kann es ganz schwer erklären.
Aber also
ne?
Die Werte, wenn du das siehst in der zweiten Halbzeit, vor allem, also das außer, dass man den Ball dann auch reinmachen muss, kann man es nicht so viel besser spielen. Vor allem, wir reden hier über einen Europa-League-Teilnehmer.
Ja, genau, richtig.
Wir reden,
ne?
Also, jetzt auch nicht über den FC Augsburg oder so, ne?
Ja. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann waren das vor allem diese 20 Minuten, in denen wir wirklich viele Chancen hatten, waren richtig, richtig stark und geben mir auch tatsächlich große Hoffnung für das, was da jetzt so kommen mag. Ich habe eine Sache, die ich gerne nochmal ansprechen wollte. Auch da wieder führte es bei uns hier familienintern zu Diskussionen und auch der Sky-Moderator hat das sehr breit getreten. Ich hatte mir aufgeschrieben, wer hat Kastenmeier instruiert, nach vorne zu gehen. Ne?
Das wurde ja gerade schon gesagt,
ja, genau,
Dialog zwischen
genau, und das war mir bis eben noch nicht klar.
Ist das sieht man auch nur im Stadion.
Naja, ist das zu früh?
Ach.
Also.
Ach. Wirklich die Diskussion. Ich habe die online auch ein bisschen gesehen. Ah, ist er da zu früh rausgegangen? Ja, wie viele Chancen hatten wir denn in dieser Phase?
Ja, genau, richtig. Das war nämlich auch mein Standpunkt, der ich gesagt habe, naja, er muss es. Dann. Genau, irgendwann muss er es machen. Und das Problem am Gegentor ist ja auch nicht, dass Kastner ja mit nach vorne kommt, sondern dass
wenn Appelkamp
das Ding so ein bisschen doof herschenkt.
Richtig.
Ne?
Ja, richtig. Das, ja. Nee, darum, also weder würde ich das Kastenmeier negativ auslegen, auch gleich in der Einzelkritik, noch würde ich sagen, das war ein Fehler. Das ist halt dann eher ja Pech, unglücklich natürlich, dass der Fehler dann auch Appelkamp da passiert. Aber so ist das dann halt manchmal, wenn du all in gehst. Ich finde das vollkommen okay. Ich bin aber auch da grundsätzlich immer ein Typ, der lieber mutig ist als vorsichtig. Darum fand ich das vollkommen okay.
Und die zweite Frage, ich hab mir noch eine Frage aufgeschrieben, die etwas generalistischer ist. Ne? Hat sich das Schiedsrichterniveau durch den jetzt seit einigen Jahren stattfindenden Einsatz des VARs möglicherweise verschlechtert? Also ich habe jetzt, dadurch, dass ich ja gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war, durchaus auch Zeit gehabt, mich mit den Pokalkonferenzen insgesamt zu befassen. Und ich habe überraschend viele Tore gesehen, wo auch überraschend deutlich zum Beispiel jemand im Abseits stand. Viel, viel deutlicher als das Schmidt jetzt in unserem.
Das ist mir ehrlicherweise ein zu großes Fass für eine Folge, die nicht so lang werden soll.
Aber ist zumindest so währenddessen so mein Gedanke gewesen, dass ich dachte, das war sehr viele Fehlentscheidungen. Ne?
Also am Dienstag hatte ich auch ein bisschen manchmal den Eindruck, dass den Schiris das durchaus gut täte. Und wir haben ja auch das schon angeführt, dass es halt Situationen in unserem Spiel gab, insbesondere den Ellbogencheck, wo vielleicht ein VAR-Check ein für uns besseres Ergebnis geliefert hätte. Aber das ist halt so eine große Diskussion. Also irgendwie, man will doch, irgendwie will man immer das andere.
Genau,
irgendwie,
das ist
so. Jetzt hat man mal, wenn der VAR da ist, beschweren sich alle, auch nee, wollen wir nicht, jetzt ist er mal nicht da, dann sagen sie alle, ja, mit VAR wäre das besser geworden. Also man wird es nicht perfekt hinbekommen. Ich glaube, das muss man sich klar machen. Man wird das nicht fehlerfrei ein Fußballspiel leiten können.
Das unmittelbare Jubeln nach dem Tor, wunderschön.
Ja.
Aber das unmittelbare, ach, das ist jetzt abseits. Nee, guck doch noch mal drauf. Ne?
Das ist ja prominent am Dienstag dem Buschmann passiert beim Ausgleich von Dortmund, wo er ja sagte, das kommt noch mal auf Wiedervorlage. Und ihm dann erst der Kollege sagen musste, nee, das wird nicht der Fall. Das war ein bisschen peinlich. Aber kann ja schon mal passieren. Also anyway, um noch auf die Leistungen der zweiten Halbzeit einzugehen. Es ist einerseits, wie du auch schon sagtest, sicherlich was Hoffnung machen kann und auch sollte. Uns bleibt auch gerade nicht so viel, denn wir haben jetzt nach Berlin die zweite über weite Strecken gute Leistung der Fortuna gesehen. Wir haben aber auch eben die zwei aktuellen Schwächen und die wechseln manchmal leider, aber auch in beiden Spielen gesehen, nämlich Unkonzentriertheiten, die müssen weniger werden und eben, ohne Itten gerade das Fehlen eines Mittelstürmers macht sich in der Chancenverwertung gerade bemerkbar. Die ist gerade etwas unterdurchschnittlich. Oh. Da ist halt mein Ansatz unter anderem, dass Muslia eben da auch vielleicht in der Mitte als ein abschlussstarker Spieler uns ein bisschen mehr nützt. Aber dann bleibt auch die Frage im Raum. Ich meine, ich verstehe, dass Anfang die Spieler trainiert und sieht, wie die trainieren. Aber manchmal, wenn man im Pokal 0-1 hinten liegt, kann man vielleicht auch den Stürmer bringen, der sogar trainiert hat wie eine offene Hose. Weil vielleicht macht er das Tor, auf einmal platzt der Knoten, der hat Selbstvertrauen und das geht. Und diesen einen Wechsel verstreichen zu lassen, das habe ich nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch eine Kritik, die ich an seine Richtung schicke. Ansonsten muss man aber sagen, dass die Mannschaft spielerisch in manchen Dingen besser funktioniert. Die Raumaufteilung ist da phasenweise besser. Wir kriegen auch langsam da wieder eine andere Dynamik rein. Wir müssen aus dieser Passivitätsrolle, die wir jetzt leider zu lange auch unter Tune ein bisschen hatten, müssen wir weiter raus. Und das ist ein Prozess, den sehe ich aber, sodass ich mich auch nach dem Spiel zu der Aussage habe hinreißen lassen. Bald ist es soweit. Ja. Und sinngemäß, ein Gegner kriegt es bald ab. Vielleicht schon Kaiserslautern.
Ja, da bin ich bei dir. Also das hat jetzt doch ein auch fußballerisch anderes Gesicht, was wir da auf den Platz bringen. Und das kann eigentlich, also diese Pechsträhne muss irgendwann vorbei sein. So, das
genau, ist also man darf sich zwar nicht dahinter verstecken und wir dürfen uns jetzt nicht jedes Spiel immer auf die Schulter selbst klopfen und sagen, ja, aber wir waren ja eigentlich gut und war alles prima und wir haben ja so viele Verletzte. Das Alibi darf von der Mannschaft gerade nicht gehen, sondern Es heißt jetzt weitermachen. Genauso, noch mehr Intensität, noch mehr Konzentration, noch mehr Abgezocktheit und vielleicht auch ein bisschen mehr Dreckigkeit. Mhm. Das sind die Forderungen. Aber das ist jetzt wieder ein Fundament. Wir hatten Spiele wie Nürnberg und auch Braunschweig, wo man wirklich da stand und fragt sich, ja, was macht denn hier jetzt eigentlich Hoffnung? Und das ist jetzt etwas anderes, auch wenn man mit der Außenseiterrolle jetzt gespielt hat und so. Aber auch man kann jetzt nicht jedes Heimspiel da immer wie das Kaninchen vor der Schlange vom Gegner sitzen. Ich hab das Gefühl, bald passiert's. Und vielleicht ist das schon am Sonntag der Fall.
Ja, ist ja so ein ausgerechnet gegen seinen alten Verein, ne?
Zum Beispiel. Und danach übrigens der nächste mit Kiel, ne?
Ja, das stimmt.
Ist ganz interessant. Aber dann gucken wir nochmal ein bisschen auf die einzelnen Leistungen der Fortuna-Spieler in unserer allseits beliebten Rubrik, die ich noch nicht auf dem Soundboard habe. Da muss ich mal dran denken, das zu machen. Aber ich habe ja 1000 Möglichkeiten. Wie von Geisterhand erscheint trotzdem das Jingle.
Hefte raus, Klassenarbeit.
Ich wollte gerade schon sagen, woran hat es hier liegen, aber das stimmt ja nicht. Wir sind ja schon bei der Klassenarbeit. Andi, unser Pokalkeeper heißt Florian Kastenmeier.
Ja.
Wie groß hast du seine Mitschuld am 3:1 also beurteilt, nachdem er frühzeitig rausgekommen ist?
Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das eher verteidigt habe, weil ich auch denke, naja, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, irgendwann muss er es machen, wer weiß, ob die nächste Ecke noch kommt oder nicht. Und ob du das Ding jetzt 3:1 verlierst, 2 Minuten vor Ende oder nicht, ist dann am Ende ja auch egal. Ich habe mir, anders als im Stadion, diesmal fleißig, mehr oder weniger fleißig, Notizen zu den einzelnen Spielern machen können, sodass ich hoffe, etwas besser vorbereitet zu sein, als vielleicht manchmal, wenn es direkt... Ja, ich habe aber manchmal auch nur sehr wenig geschrieben, aber gerade am Anfang habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht, weil ich mich so geärgert habe. Ja, also ich habe, ich sag mal, Kastenmeier kann man, finde ich, bei den ersten beiden Toren gar keinen Vorwurf machen. Da kann er bei beiden nichts machen.
Jo.
Er fängt dann ein paar Flanken sicher ab, hat in der 90. auch eine starke Parade gegen Eggestein in der Kontersituation. Ja, und dann geht er halt
diese Abseitssituation, ja.
Und dann geht er halt früh mit nach vorne. Und ja, aber auch da.
Er war mehr im Spielaufbau übrigens eingebunden dieses Mal. Er stand auch ein paar Mal zwischen den Innenverteidigern, hat da mehr lange Bälle als zuletzt gespielt. Ich würde es jetzt aber noch nicht die Rückkehr, also ich würde es nicht als die Rückkehr des Dreieraufbaus deklarieren.
Insgesamt, er hat dann zwischendrin wenig zu tun gehabt, kriegt trotzdem da Tore, ich bin bei einer 3.
Ja, ich denke auch, so viel gibt es nämlich tatsächlich zu seiner Leistung gar nicht zu sagen. Und dann kommen wir zu Jasper Dorlan, der ja, wie ich schon anmerkte, eine Teilschuld, eine Mitschuld in der Fehlerkette zum 1-0 trägt. Danach aber, aus meiner Sicht, das beste Spiel bisher im Fortuna-Trikot gemacht hat. Nicht nur durch eine körperliche Präsenz, gerade auch mal, es gab zum Beispiel, er hat mal einen Strafraum, am Strafraum Freistoß durch ein Dribbling rausgeholt etc. Und hat dann auch hinten raus auch klug Bälle teilweise abgelaufen, wirkte viel dynamischer und wacher im Kopf. Und wenn diese leichte Teilschuld am Gegentor nicht gewesen wäre, dann hätte ich ihm womöglich sogar eine Note im Zweierbereich gegeben. So ist es bei mir aber noch die 3.
Okay.
Kein Widerspruch.
Kein Widerspruch.
Hast du ihn denn auch positiv gesehen im Vergleich zu?
Ich habe mir sehr wenig, also ja, aber ich hab tatsächlich.
Das ist einer der Spieler, wo sehr wenig steht.
Genau, bei ihm steht Pent in der Mitte beim 0:1.
Ja, ja.
Ende. Okay. Ende der Aufzeichnungen.
Ende. 5. Na gut, vielleicht hast du ja mehr Aufzeichnungen bei Moritz Heyer nach seiner Einwechslung.
Ja, er hat nach seiner Einwechslung relativ kurz danach eine Rettungstat nach so einer Hereingabe, wo er den Ball ganz, ganz gut noch, ich glaube, zur Ecke klärt und vor einem wahrscheinlich einschussbereiten Freiburger. Was mir nicht so gut gefallen hat, wir hatten eine Kontersituation, die er sehr überhastet ja rübergibt und deswegen leider nicht gut zu Ende gespielt werden kann, trotzdem er viel Zeit und Raum hatte. Ansonsten war er aber für mich dann in der zweiten Halbzeit insgesamt solide. So, ne? Also auch irgendwo im Dreierbereich, würde ich sagen. Vielleicht eine 3,5.
3,5 finde ich eigentlich auch ganz passend bei ihm. Und dann kommen wir zu Tim Oberdorf. Und der hat aus meiner Sicht leider bei beiden Gegentoren ein bisschen Anteil mit. Niemals so im Hauptschuldbereich, aber im Mitschuldbereich. Also ich hatte es schon gesagt, beim ersten Tor geht auch eher nicht rechtzeitig und dynamisch genug an Mansambi ran. und verhindert die Hereingabe in die Mitte. Und beim zweiten Tor versucht er natürlich bei dem Einwurf noch zu retten, kommt aber zu spät hin, weshalb er leicht überlupft werden kann und dann der Raum hinter ihm freigegeben wird. Darauf folgenden Spiel lässt auch er nichts anbrennen, hat den Pfostenschuss, ne, das natürlich eine richtig starke Torchance ist und ist auch durchaus präsent, weshalb ich ihn jetzt nicht im Fünferbereich sehe, aber ich würde auch sagen, es ist dann wegen der Beteiligung an beiden Toren dann doch eher eine 4.
Ja, das zweite ist gar
nicht seine Hauptschuld, aber wenn er dann nicht rausrückt, kann der Lupfer auf Grifo nicht gespielt werden.
Ja, das stimmt schon.
Wenn du aus der Kette rausgehst, dann ne, musst du den Ball dann auch bekommen, weil sonst ist da eine Riesenlücke. Ja, und genau das ist passiert.
Ja.
Und dann kannst du nämlich über den Verursacher dieser Situation reden, über Kenneth Schmidt. Gar nicht so einfach, dieses Spiel zu bewerten.
Ja, ich habe mir den natürlich fataler Ausnahmefehler beim 0-2, aber natürlich eine gute Vorlage beim 1-2. Er wirkte dann im weiteren Verlauf des Spiels manchmal so ein bisschen, also
er erzielt das vermeintliche
2-2. Ja, genau, er erzielt das vermeintliche 2-2. Er macht auch eigentlich einen ganz guten Job, was ich mir manchmal gewünscht hätte. Er hat dann so zweimal relativ kurz hintereinander den Ball, statt irgendwie zu versuchen, ihn doch noch im Spiel zu halten oder ihn nach vorne zu pölen, dann doch eher so Richtung Grundlinie ins Aus weggeschossen, also da hätte ich vielleicht eher den langen Schlag mir gewünscht. Insgesamt für mich wiegt tatsächlich die 2-0-Hereingabe höher als das Tor, was er schießt, sodass er für mich bei einer 4 ist.
Okay.
Ja.
Bei mir wäre er in der 3,5.
Okay.
Ich fand ihn schon einen Aktivposten und ich finde auch aktuell, wo wir ja doch etwas Verletzungssorgen auf der Außenverteidigung haben. Ich kann mit Kenneth Schmidt als linker Verteidiger aktuell echt ganz gut leben, weil der auch ein bisschen den Ball auch mal nach vorne treibt. Also zum Beispiel fast mehr als so ein Haier. Ich sage jetzt nicht, dass er in dem Spiel besser war als Haier, aber ich will damit sagen, mir hat das in der zweiten Halbzeit durchaus gut gefallen, ohne den Ausnahmefehler. Da also wäre er schon bei der 3. Für mich eher 3,5, aber da du den Spieler hast, schließe ich mich dann auch damit deine Mama nicht mit mir
spielt. Ich wollte gerade sagen, das wird meine Mama sehr freuen.
Ja, schließe ich mich deiner 4 an. Aber ob das Kenneth Schmidt freut, das müssen wir dann herausfinden.
Das hören wir bald. Ja,
dann kommen wir zu Matthias Zimmermann. Da ist vielleicht besser, dass du ihn nicht bewertest. Der natürlich auch Aktien beim 1-0 hat. Da ist dasselbe Prinzip wie bei Oberdorf beim 2-0. Wenn du so weit vorrückst und einen Raum auf deiner rechten Seite lässt gegen schnelle Spieler, dann solltest du den Ball kriegen oder eben versuchen, eher abzusichern. So wird er ausgespielt, fehlt dann hinten und Oberdorf und Elassouzi können es nicht mehr retten. Im weiteren Spielverlauf aber gehört er eigentlich auch mit zu den Vorkämpfern bis zur 50. Minute. Mhm. Er schlägt die Flanke, die dann das 1-2 bringt und insgesamt fand ich ihn auf der rechten Seite dann durchaus zusammen mit Rasmussen aktiv. Wegen dieses Fehlers beim 1-0 kann ich ihm aber nichts Besseres als eine 3,5 geben. Aber ich möchte das eigentlich schon herausstellen, dass er ein wichtiger Faktor dann war.
Ja, ist in Ordnung.
Und dann kannst du über Tim Breithaupt reden.
Ja, habe ich für mich notiert, dass er so in der ersten halben Stunde wenig bis gar nicht zu sehen war. Was, also zumindest in dem, ne, also ich sehe, wie du deinen Kopf missmutig hin und her wiegst.
Ja.
Aber das hat, glaube ich, auch tatsächlich mit möglichen Spieleinstellungen oder Videoeinstellungen am Fernsehen zu tun, ne? Dass du halt einfach manche Dinge nicht so gut sehen kannst. Und die Aktionen, die ich von ihm gesehen habe, waren nicht viele, die man so richtig mitbekommen hat.
Seine Aufgabe ist natürlich auch nie die nach vorne, aber wir haben ja immer die Frage gestellt, welche Impulse kommen von ihm?
Ja, aber da habe ich zum Beispiel mir aufgeschrieben, dass er doch ein paar mehr offensive Impulse gegeben hat als zuletzt. Ne? Also das war dann, gerade in der zweiten Halbzeit, fand ich, hat er...
Er hat auch Freistöße rausgeholt.
Freistöße rausgeholt, hat gefoult. Nicht, wie wir es ja zuletzt auch durchaus kritisch gesehen haben, sich eher, ja, eigentlich sagt man ja, man nennt es ja dann aufdrehen, also er hat sich nicht quasi zugedreht und zu Kastenmeier zurückgepasst, sondern hat sich tatsächlich aufgedreht und eher den Weg nach vorne gesucht. Das hat mir dann besser gefallen. Ich stelle mal eine 3,5 in den Raum.
Hätte gerne
würde mich aber von dir wahrscheinlich aufgrund einer vielleicht besseren Übersicht im Stadion etwas umstimmen lassen.
Ja, ich kann ja jetzt nicht die konkreten Szenen nennen, aber er hat ja auch unter anderem diesen Torschuss, der dann an die Hand geht und so. Das war auch gut gemacht.
Stimmt.
Und ich finde auch hier, weil wir ja auch Dolan und Breitop beide viel und zu Recht, wie ich fand, kritisiert haben, muss man dann auch anerkennen, wenn es dann mal eine Leistungssteigerung gibt. Und die habe ich sowohl bei Dolan als auch bei ihm gesehen. Mhm. Und würde auch ihm das bisher beste Spiel im Fortuna-Trikot attestieren. Was für mich dann bei einer 3 wäre, auch weil wir ihm schon mal eine 3,5 ja. in Bochum und in Berlin gegeben haben. Mhm. Man könnte ja fast sagen, Breithaupt ist endlich auf dem Weg, uns vielleicht doch zu helfen.
Wollen wir es hoffen.
Wollen wir es hoffen. Also ich will jetzt auch noch nicht davon anfangen, ne, dass er hier brilliert hat oder sowas. Ja. Und, aber der Weg stimmt. So viel sei mal vielleicht gesagt. Manchmal hat man das Gefühl, dass Leute sehr emotional einen Spieler konstant schlecht sehen und nicht jede Woche neu bewerten, eigentlich, was geleistet wurde. Und ich finde, in diesem Spiel muss man einfach respektieren, dass Tim Breithaupt ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ja, war das auch bei Shinta Appelkamp der Fall?
Ja, du bist dran, wenn du möchtest. Also ich kann auch was dazu sagen, okay. Aber...
Thorsten, war das auch bei Shinta Appelkamp der Fall? Ha, gute Frage, Thorsten. Ich finde, grundsätzlich hat er eine solide bis gute Partie gemacht. Leider mit dem sehr markanten Schönheitsfleck am Ende zum 3:1, wo er den Fehlpass schlägt und ich ihm schon die Hauptschuld an diesem Gegentor geben würde. Auf der anderen Seite war es am Ende dann auch ein Stück weit egal. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir noch 3 weitere Chancen in der Nachspielzeit erspielen. Ich fand, ansonsten hat er spielerisch unser Mittelfeld wirklich gut getan und er war auch wirklich präsent, übrigens auch körperlich. Ich möchte da an eine Szene erinnern, in der er im Strafraum, ich glaube sogar von Mazambi, der ihm körperlich wirklich überlegen ist, sich reindrängt, den Ball dadurch erobert und wieder zum eigenen Spieler zurücklegen kann. Ansonsten hat er gewisse Torschussvorbereitung. Ich glaube, er selber hat er keinen Abschluss, beziehungsweise er hat einen sehr schlechten. Mit links.
Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, vernünftiger Abschluss in der 84. Minute mit links und sehr dummer Abschluss. Ich hab diesen Querpass eher als Abschluss gesehen, der ihm weggerutscht ist vor dem 1:3. Meinst du das voll darüber?
Ja, ziemlich sicher. Okay. Also sieht man eigentlich auch in den Highlights.
Ja.
Und ansonsten finde ich, er hat viele kluge Pässe auch nicht nur Alibi, sondern auch risikohafte Pässe geschlagen. Also ohne den Schönheitsfleck wäre er bei mir bei einer glatten 3 bis 2,5 gewesen tatsächlich.
Ja.
Ich fand auch so gut. Eine 3,5, eben, weil ich aber das Gegentor nicht so super dramatisch am Ende fand, würde ich ihn da jetzt nicht in den Viererbereich für schieben. Ja, dann haben wir Anwar El Asouzi, jetzt darf's aber.
Ja, er steht gut bei dem Tor, das er schießt. Steht dann in der 45. Minute, meine ich, gibt's eine Ecke, da lässt er Mazambi komplett blank stehen, da steht er ganz, ganz schlecht. Und dazwischen, beziehungsweise rund um diese Szenen insgesamt, ja, wieder ein absolutes Arbeitstier im Mittelfeld. Eigentlich überall zu finden, wenn es
statt... Man kann es datenmäßig nicht belegen, aber gefühlt ist er noch mehr gelaufen als sonst.
Wenn es Statistiken gäbe, dann wäre er wahrscheinlich...
Kein Spiel auf dem Platz ist mehr gelaufen als er, 100%.
Und auch er gerade am Anfang, auch wieder auf der Zweierlinie geschuldet, mit ein paar zu vielen Fouls, die er da gegen sich bekommen hat.
Ich bin sehr gespannt auf deine Note, weil das bisher viel zu kritisch klingt aus meiner Sicht. Aber okay, mach mal.
Ja. Ja, aber dann macht er natürlich das, was er machen muss, nämlich Bälle erobern, Räume zulaufen und dafür sorgen, dass Freiburg eigentlich in der zweiten Halbzeit oder mit dafür sorgen, dass die gar nicht aus dieser Umklammerung rauskommen über weite Zeit. Und das macht er wirklich stark und er macht das Tor und deswegen bin ich, ist für mich der Spieler des Spiels mit einer 2,5.
So nämlich.
Ja, ich musste den Weg ja dahin finden, aber wenn ich mir schon mal Dinge aufgeschrieben habe, Thorsten.
Du bist sehr in den dunklen Wald abgebogen, wo du eigentlich auf die blühende Wiese nebenan hättest früher gehen.
Ja, aber wenn ich mir schon mal viel aufschreibe, dann muss ich das auf jeden Fall erzählen können.
Ja, es ist natürlich nicht alles perfekt gewesen bei ihm. Er hat auch Fehlpässe manchmal gespielt, weil er halt so viel Energie da reinsteckt, dass da nicht immer, sagen wir mal, immer so das Optimum rauskommt. Aber was man halt einfach sagen muss, ist, der ist so aggressive Leader gewesen, hat das eindeutig vorgelebt und ja, nicht nur beim Tor, aber auch in vielen anderen Situationen ist er derjenige, der den Gegner so unter Druck setzt, dass wir den Ball auch durch andere erobern können. Also das ist schon sehr stark und das, glaube ich, ist nicht nur uns sehr positiv aufgefallen. Ja, und dann haben wir noch Florent Muslia. da ist ja nach wie vor mein Kritikpunkt, dass er zu weit außen ist und zu weit weg von unserem Spiel. Und ich finde auch, sein Impact ist einfach nicht so riesig groß. Ich war nicht so glücklich mit seinen Standards, das muss ich ernsthaft sagen. Ja. Das hat mir nicht so gefallen. Und ich fand Shinta Appelkamp deutlich präsenter einfach in unserem Spiel, wo beide doch eher so diese Spielmacherqualitäten in sich tragen. Abschlüsse selbst hat er einen gehabt, mal aus spitzen Winkel, den der Torwart klären konnte, und noch einen geblockten Schuss. Ansonsten hatte ich mir ein bisschen mehr von ihm gehofft gegen den SC Freiburg. Also formtechnisch zeigt die Kurve nach wie vor nicht so nach oben. Für mich ist er bei der 4.
Ja, ich glaube, ich finde, dass ich ihm ansehe, dass er immer möchte, dass er aber vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu viel möchte, ne? Und dann so zwei Gedanken auf einmal und dann läuft er irgendwo rein und läuft sich fest und ja, ist ein bisschen unglücklich zur Zeit, das stimmt schon. Und auch diese kurzen Ecken auf Rasmussen waren nicht so stark. Ja.
Also würdest du die 4?
Die 4, I second that.
Ja, gehst du also mit.
Ja.
Genau. Sima Susso und Luca Raimund haben nicht genug Spielzeit auf dem Platz gehabt.
Deswegen müssen wir jetzt bei Rasmussen landen, oder?
Genau. Dann kommen wir zu Christian Rasmussen. Nee, Cedric Etten. Den darfst du machen.
Okay.
Hat der denn genug? Doch, der hat 20 Minuten gespielt.
Ja.
Nach dem Tor ging er raus. Also er hat nicht viel gespielt, das muss man auch sagen, ja.
Genau, also ich habe auch mir keine Aktion wirklich aufgeschrieben, die er gehabt hat.
Das stimmt.
Und also de facto steht dir keine Aktion, dann verletzt raus wegen Kopfzusammenstoß. Das ist meine Zusammenfassung.
Eigentlich Moment, in dem unser Spiel erst richtig in Schwung kommt.
Genau.
Fairerweise.
Dementsprechend tut es mir wahnsinnig leid, aber also eigentlich müsste man irgendwie, weiß ich nicht, eine 4,5 geben oder sowas, weil es einfach wirklich gar keinen Impact aufs Spiel hat. Aber das tut mir, also fällt mir sehr, sehr, halt ich würde ihn am liebsten eigentlich aus der Bewertung rausnehmen, weil es halt irgendwie so, also er kann bei den Toren nichts machen und davor kommen keine Bälle irgendwie vorne an und als das Spiel anfängt, ist er raus. Ne? Aber ja.
Ja, aber ich denke, das passt schon mit der 4,5. Ja, und dann kommen wir noch zu Christian Rasmussen, der ja immer mehr zeigt, dass er da wirklich für uns ein Unterschiedsspieler sein kann, solange die Kraft reicht. Das ist eines der größten Mankos gerade noch bei ihm, dass er doch immer nach so rund 60 Minuten deutlich auffällig körperlich abbaut und dann im Grunde ausgewechselt werden muss. Bis dahin, auch wenn er vielleicht nicht den größten Impact hat, aber er bereitet sozusagen die Chance von Danny Schmidt vor, eine sehr große, muss man schon über ihn sagen, dass er ein wichtiger Faktor unseres Offensivspiels ist und auch von Mannschaften wie Freiburg nicht zu bändigen war. Er fällt hier und da mal, wo ich mir nicht sicher bin, ob das alles nur Schinderei war, wie Zweier das angedeutet hat. Der hat nämlich kaum was gepfiffen, was gegen Rasmussen da passiert ist. Und wie gesagt, auch wenn er den Impact nicht immer direkt in den Vorlagen, Torschussvorlagen oder Torschüssen hatte, fand ich ihn definitiv einen Faktor auf rechts, deutlich mehr einfach als Muslia auf links. Weshalb hier für mich eigentlich die 3 die nochmal gerechtfertigte Note ist.
Ja, bin ich dabei.
Und dann sind wir noch bei Danny Schmidt, der eingewechselt wurde für Cedric Etten.
Der ja auch tatsächlich, wir haben es eben schon mal gesagt, so ein bisschen als einziger Mittelstürmer auf dem Platz, ja, so ein bisschen verloren immer dasteht, ne? Also.
Ja, er ist kein Mittelstürmer, das muss man einfach sagen.
Ne? Nee,
er,
genau.
Natürlich,
also,
kann er, glaube ich, so eine hängende Spitze neben einem Mittelstürmer spielen oder auch auf der 10 von mir aus. Aber ich glaube, man tut ihm keinen Gefallen, auch weil er dann zum Beispiel bei so hohen Bällen, also er hat nicht so diese Physis oder geht da dann auch nicht so sehr hin. Das ist dann doch etwas blöd manchmal, ja.
Ja, also er hat in der 68. eine Kopfballsituation, die ist okay, ne? Gibt eine Vorlage auf Rasmussen, das sind so die beiden guten Situationen.
Er trifft die Vorlage, also den Ball, den er von Rasmussen kriegt, den macht er nicht richtig. Wo ich sage, ein richtiger Mittelstürmer, vielleicht hätte Cela das gerochen und den einfach rübergeschoben ins Tor. Und dann eben auch diesen Ball, den Müller immer abrollen lässt, wo vielleicht Mittelstürmer dann auch das riecht. Also das geht mir bei ihm ein bisschen ab. Natürlich hat er eine gewisse Torgefahr, Aber mir fehlt, sein Profil ist nicht das eines Mittelstürmers.
Nee, eher so ein bisschen rund um den Mittelstürmer, ein bisschen dahinter hängend, irgendwie
genau,
sowas.
Genau, das,
ne?
Macht ja, er auch ja. gut, wie er die Bälle verarbeitet, ja. die Technik stimmt, weiterleiten, das ist alles gut. Lässt sich dadurch aber auch gerne aus dem Strafraum rausziehen und manchmal musst du aber eben als Mittelstürmer auch da einfach, du bist ja derjenige, der die Dinger verwerten soll. Ja. Da bringt das nichts, wenn du zu viel um den Strafraum herum spielst. Ne?
Ja, ich wäre irgendwie bei einer 4, glaube ich.
Ja, ich halte das auch für die richtige Note. Und ja, wenn wir uns das dann anschauen, dann sind wir bei der 3,5. Das ist 0,1 schlechter als in Berlin. Ich denke, ne, plus minus kommt das hin. Also ja. eine ähnliche, vergleichbare, über weite Strecken ordentliche Leistung, sodass diese Einordnung aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar scheint. Und dann kommen wir zu dem Schiedsrichter Felix Zweier und freuen uns über Andis Schimpftirade. Also das Stadion war sehr anti, wurde sowohl zur Halbzeit als auch nach dem Spielschluss ausgepfiffen beim also Reingehen in die Katakomben.
Ja. Ich habe mir hier in meinen Notizen eine sehr, sehr einseitige Zweikampfbewertung, insbesondere in der ersten Halbzeit. Alles, was an Rasmussen passiert ist, und das konnte man tatsächlich in den Wiederholungen durchaus gut sehen, dass er oben und unten getroffen wird, wird alles laufen gelassen. Jede kleinste Berührung, insbesondere hier von der Nummer 44,
Manzambi.
Er hatte größere Probleme mit der Schwerkraft offenbar während des Spiels. Das wird alles sofort weggepfiffen. Gegen uns kleinlich und gegen Freiburg großzügig. Das Abseits kann man diskutieren, können die Fernsehbilder nicht so richtig hergeben.
Genau, da müssen wir dann im Zweifelsfall sagen, dann wird es wohl stimmen. Wir haben keinen glaubhaften Gegenbeweis.
Ja, die Szene Matanovic gegen Zimmermann, darf man auch wirklich überlegen, ob es nicht eine rote Karte ist, beziehungsweise muss man vielleicht mit unserer Fortuna-Brille.
Genau. Das halte ich für einen Fehler.
Ja. Ja.
Und es war ein Spiel entscheidend.
Ne? Genau. Markus Anfang hat noch das Thema Nachspielzeit angesprochen im Nachhinein.
Okay, inwiefern?
Er sagte, die vielen Unterbrechungen, mit den Unterbrechungen, die man so gegen Hertha dann hatte, da hat er sich gewundert, warum das beides mal nur 7 Minuten waren.
Wollte er noch, ach so, ich dachte, er wollte noch Minuten aus dem Hertha-Spiel.
Ja.
Ja, 7 Minuten fand ich.
Ist mir jetzt auch nicht so ultra, ich hätte eine vielleicht mehr.
Wir haben 3 schon in der ersten Hälfte nachspielen lassen. Und 7 trotz nur eines Tores in der zweiten Halbzeit fand ich dann okay.
Ja, und ansonsten kann man natürlich viel von dem, was Zweier da gepfiffen hat, hätte man anders pfeifen können. Ich schwanke zwischen einer 4,5 und einer 5.
Nee, für eine 5 fehlten dann noch vielleicht ein paar mehr Momente, aber doch erhebliche Schwächen in der Zweikampfführung plus eine aus unserer Sicht Fehlentscheidung bei der roten Karte, die es hätte geben müssen für Matanovic.
Ja. Also 4,5.
Ja, Spielnote war bei mir 2,5. Das war ein rassiger Pokalfight. Deutete sich zwar anfangs an, dass es vielleicht langweilig werden könnte, aber nach 20 Minuten hatte sich das dann ja ein bisschen gedreht. So, und dann schauen wir nochmal auf die Noten der Fortuna-Spieler. Florian Kastenmeier im Tor mit der 3, Matthias Zimmermann mit der 3,5, Tim Oberdorf mit der 4, Jesper Dorlan mit der 3 und Kenneth Schmidt mit der 4. Tim Breithaupt mit der 3. Anwar El Asusi mit der 2,5. Schinter Appelkamp mit der 3,5. Christian Rasmussen mit der 3. Florent Muslia mit der 4 und Cedric Itten mit der 4,5. Eingewechselt Danny Schmidt mit der 4 und Moritz Heyer mit der 3,5. Korrekt?
Ja.
Korrekt. Ja. Also und insgesamt Notenschnitt ebenfalls 3,5. Wie geht's weiter? Am Sonntag spielen wir das nächste Heimspiel. Ograus gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und die Lauterer haben, ja, also sind auf jeden Fall besser in der Saison als wir nach einem durchwachsenen Start. Und wie gut oder schlecht es gerade bei Lautern läuft, das hat uns ganz kurzfristig der gute Stefan vom Nur der FCK-Podcast eingesprochen. Ein Kollege von Sebastian, nämlich kurzfristig nicht konnte. Und freundlicherweise haben wir hier diesen kurzen Beitrag von ihm erhalten.
Hallo, hier ist der Stefan vom SWR. Hier kommen eure Einschätzungen für euren Podcast Gebrabbel Rot-Weiß vor der Partie gegen den FCK am Sonntag. Die erste Einschätzung geht so ein bisschen darum, 10 Spieltage sind vorbei in der Liga. Wie ist denn so die Leistungskurve beim ersten FC Kaiserslautern einzuschätzen? Ja, der FCK ist eigentlich sehr durchwachsen in die Saison gestartet. Da gab es zwar Heimsiege, die ersten 4 Heimspiele wurden ja allesamt gewonnen, aber auch bei diesem 1:0 gegen den mittlerweile Tabellenführer Schalke 04 hat mich die Mannschaft nicht überzeugen können. Noch kritischer war es gegen Darmstadt, da hat man lange zurückgelegen und das war ein wirklich sehr glücklicher Erfolg im Fritz-Walter-Stadion. Auswärts lief es noch desolater, da hat man die ersten Spiele allesamt verloren. Der erste Dreier, der gelang dann bei Greuther Fürth im September. Allerdings hat da das Team von Thorsten Lieberknecht zum größten Teil in Überzahl agiert. Nehme ich mal so ein bisschen raus bei der Bewertung. Überzeugender war da schon der allerdings auch sehr glückliche 3:2 Erfolg am letzten Wochenende beim Karlsruher SC. Immerhin 6 Punkte jetzt auswärts. 19 sind es insgesamt nach 10 Spieltagen. Damit Tabellenplatz 5. 3 Punkte auf Elversberg auf Platz 3. Also man ist durchaus im Soll. Man möchte ja die Saison besser abschließen als die letzte. Da ist man 7. geworden. Zweite Frage könnte lauten, worauf muss denn die Fortuna besonders aufpassen? Ja, das hängt so ein bisschen von der Aufstellung ab, ob der 8-Tore-Mann Pretajin seine Muskelfaserrissverletzung überstanden hat, ist wieder zurück im Mannschaftstraining. Für das Pokalspiel bei Greuther Fürth hat es noch nicht gereicht. Kim, auch so ein Fall, in der Abwehr gesetzt, der Neuzugang aus Brentford, übrigens auch Pretajin ja von Union gekommen. Kim, der Abwehrspieler, der könnte auch wieder zurückkehren und der ist mit Sicherheit auch eine Verstärkung in dieser Dreier- bzw. Fünferkette des ersten FC Kaiserslautern. Und auf einen sollte die Fortuna auch im Mittelfeld achten, Fabian Kunze. Er kam ja von Hannover 96, der hat seine Gelbsperre abgesessen beim Heimspiel 1:1 ja gegen den ersten FC Nürnberg nach langer Führung auf dem Betzenberg. Also Fabian Kunze, der kehrt auch zurück und der ist mit Sicherheit in der Startelf mit dabei. Also für die Fortuna dürfte das Ganze nicht so ganz einfach werden.
Ja, vielen Dank, Stefan, für diese kompakte Einschätzung. Wir wollen es heute auch sehr kompakt halten, vielleicht noch als Ergänzung, also Thorsten Lieberknecht hat von Markus Anfang ja im April dieses Jahres übernommen, den Aufstieg dann aber nicht geschafft und ja, ist auch weiterhin dort Trainer, aber das heißt, Markus Anfang kennt die Mannschaft, glaube ich, noch sehr, sehr gut, trotz Verlusten, wie jetzt in diesem Sommer zum Beispiel Ragnar Ache, sicherlich als der wichtigste Spieler da zu nennen. Ja, was wird uns da erwarten? Wir haben es ja schon gehört, die Stärke liegt eigentlich ein bisschen mehr in den Heimspielen beim FCK. Klar, jetzt hat man in Karlsruhe gewonnen, aber das ist ja auch immer so ein bisschen Derby-Atmosphäre da und so ein besonderes Spiel. Und ansonsten Auswärtssieg in Fürth, jetzt auch zweimal im Pokal diese Woche ja weitergekommen durch ein 1:0 in Fürth. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, ich rechne mir in der Partie durchaus ein bisschen was aus. Ich habe mal eine mögliche Aufstellung hier gemacht. Kastenmeier am Tor ist klar. Ich denke, Haier sollte mal beginnen für Zimmermann, selbst wenn der wieder halbwegs spielfit ist. Aber da war jetzt sehr viel Kopfverletzung, dass es vielleicht mal eine gute Idee ist. Oberdorf und Dorlan würde ich jetzt aktuell, wo Dorlan in Form zu kommen scheint, nicht auseinanderziehen. Und auch Kenneth Schmidt, habe ich ja schon gesagt, gefällt mir eigentlich nicht schlecht da hinten auf der Linksverteidigerposition. Ich habe dann hier in meiner Aufstellung Breithaupt rausgenommen. Das würde ich vielleicht jetzt retrospektiv auch nicht mehr machen. Würde auch sagen, also Breithaupt auf der 6, auch da finden wir uns jetzt so gerade. Und dann ist halt die Frage, was können wir machen, um Appelkamp und Muslia auf die Halbposition zu bringen? Ja, ehrlicherweise im Moment nicht so viel. Denn wir können weder El Asusi opfern, noch wollen wir beide Außenbahnen opfern. Sodass ich sagen würde, wir beginnen im Grunde mit einer ähnlichen Formation dann vorne, also Rasmussen rechts, Appelkamp in der Mitte, Muslia links und Itten hoffentlich im Sturm. Vielleicht können aber Appelkamp und Muslia stärker ruschieren und sozusagen nicht so eindimensional immer auf der Position spielen. Ansonsten würde ich aber auch sagen, jetzt gerade wo es gut lief, nicht zu viel verändern. Also darum, Ioa bleibt erstmal draußen und ja, in der Abwehr eben vor allem nur den Wechsel durch Haier, Zimmermann auch ein bisschen verletzungsbedingt Mein Gefühl sagt mir aber, der Ketchup-Flaschen-Effekt wird am Sonntag stattfinden und die Fortuna gewinnt. 4-1.
Oha.
Jetzt habe ich es gejinxt.
Ja, ich sag 4-3 nach 13-0 Rückstand.
Ja.
das hat man noch nie erlebt.
Lange nicht mehr. Ja. Das könnte man ja auch mal wieder machen. So, und das soll es auch gewesen sein. Für unsere Verhältnisse kompakt. Wir landen unter 2 Stunden in der normalen Folge. Wir haben ja alle nicht gedacht, dass sowas noch möglich ist. Andi, ich möchte dir gute Besserung und das Tschüss anbieten an dieser Stelle.
Vielen herzlichen Dank, Thorsten. Das werde ich gerne annehmen. Ich werde mich jetzt mit einer Tasse Tee wieder in mein Wohnzimmer setzen, wo es auch etwas wärmer ist als hier in meinem Keller. Und dann bleibt mir noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wir sind
gewonnen. Er will es unbedingt über die 2 Stunden bringen. Ne?
Nein! Lasst mich doch mal. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wir sind Gebrabbel Rot-Weiß. Bis bald.
Macht es gut.